Nee,
die reiten
nicht, natürlich. Die reiten.
Warum fahren die nicht Auto, Mann? Aber die fahren auch viel Auto, aber nicht so viel wie der Pinguin. Ja.
Das ist auch schwer.
Pinguine können Auto fahren?
Jetzt wird's. So, Leute.
Jetzt wird's absurd, ja.
Die Ho-Welt da draußen. Wir sind zurück. Steven Spoilberg voll am Start. Ich kann es nur so sagen. 2025 gehört uns und wir machen dem Ganzen natürlich alle Ehre. Wir sind zu viert am Start. Wir haben Steven, Mo und Sandro alle dabei und den Berg mich. Das ist eine Sache, die lassen wir uns nicht nehmen. Wir starten hier rein und haben auch wirklich viel mitgebracht, weil wir echt viel Zeit hatten, irgendwelches Zeug zu gucken. Und deswegen geht's jetzt auch gleich los mit unseren Duracell-Häschen. Steven, geht's gleich richtig an den Start, aber vorher begrüße ich dich. Hallo.
Hallo, lieber Berg. Ja, ich habe auch richtig Bock. Ich bin hier richtig Hans Dampf in allen Gassen. Ich habe Bock und habe für euch direkt hier so einen kleinen Speedpart aufgenommen. Habe ich ja in letzter Zeit des Öfteren mal wieder gemacht. Ich habe da immer sehr viel Spaß mit und ich hoffe, dass ich auch Mo und Sandro damit dann gleich wieder ein Stück weit begeistern kann. Und deshalb auch erstmal meine Begrüßung in Richtung Mo. Hallo Mo.
Hallo. Hier.
Und?
Hier.
Hallo. Hallo. Hallo Sandro!
Hallo! Wisst ihr was, Leute? Bevor du loslegst und wir dich nicht mehr einholen, letztes Jahr, ich erinnere mich noch, haben wir die erste reguläre Folge Happy Chloe Year genannt. Die war gespickt mit Perlen wie, wie hieß es? Ich hab's schon wieder vergessen. Zack Snyders, Heuernte in Zeitlupe, Rebel Moon. den furchtbaren Saltburn, zumindest für ich fand ihn sehr prätentiös und sowas. Und ich muss sagen, dieses Jahr, wenn das so weitergeht, 2025, wir wären Freunde. Aber später mehr.
Wenn das so weitergeht, vor allem nach den paar popeligen Tagen, die wir ja hatten.
Jetzt. Naja, aber ist doch so. Es ist ein schöner Kontrast. So musste man ein Jahr starten.
Und man muss ja auch sagen, wir haben uns vieles zu Herzen genommen und wir haben uns auch vorgenommen, wir versuchen mehr gemeinsam zu gucken und zu besprechen. Und das haben wir aber heute sowas von par excellence geschafft.
Ach, voll.
Also wir haben ja, bis auf kleine Ausnahmen, haben wir fast nur größere Besprechungen, die wir zusammen machen.
Exakt. Und ich mach direkt die Ausnahme und da sind Filme drin, die werdet ihr ums Verrecken nicht gucken.
Ja, warum nicht?
Aber Steven hat dafür gesorgt, dass wir eine Serie komplett besprechen können. So viel können wir ja schon mal sagen.
Ja, genau. Na gut, dann würde ich sagen, schieße ich mal los, oder? Seid ihr bereit?
Ja.
Ja.
Ja, ich bin, absolut bereit.
Dann ich
drücke jetzt auf den Knopf.
Und ab. Noch einmal einsteigen und dabei sein, der Steven Speed Coaster nimmt seine Fahrt auf.
Und hier kommt der erste Film.
Belle und Sebastian. Okay, ihr müsst jetzt stark sein. Ein weiterer Film aus der Kollektion meines Chefs, der Heimatfilm zur Zeit des Zweiten Weltkriegs mit einer Tierfreundschaftsgeschichte verbindet. In den Bergen der französischen Alpen reist die Bestie scharf und muss deshalb natürlich zur Strecke gebracht werden. Sebastian, ein kleiner Bub im Kindesalter, freundet sich mit besagter Bestie, einen streunenden Hund, an und muss fortan verhindern, dass die Freundschaft entdeckt wird. Das Ganze wird dann noch mit einer Fluchtgeschichte über die verschneiten Berge Richtung Schweiz kombiniert. Natürlich unter den Augen der Nazis, die das gar nicht geil finden. Der Film ist aus dem Jahr 2013, fühlt sich aber dank der Synchronisation an, als wäre er aus den 60ern. Dass der Film als DVD über meinen Bildschirm geflimmert ist, tut sein Übriges dazu. Ich sag mal so, wenn einen das Ganze anspricht, ist das aber letzten Endes ein solider Film.
Und hier kommt der nächste Film.
Das stille Leuchten. Der nächste Film von meinem Chef, der mir als deutsche Dokumentation über Meditation im Bereich des Nachwuchsfußballs in Frankreich gepitcht wurde. Meditation bzw. Achtsamkeit gepaart mit Fußball. Zwei Themen, die mich catchen. Umso ernüchterter war ich dann, als ich gemerkt habe, dass der Fußballteil verschwindend klein ist. Es geht nämlich darum, die Thematik generell im Kindesalter mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Als ehemaliger Lehrer konnte ich vor allem mitfühlen, als es darum ging, Kindern mit emotionalen Problemen beizubringen, ihre Gefühle wahrzunehmen und einschätzen zu können. Auf der anderen Seite gab es dann aber immer noch die ein oder andere Passage, die mir einfach zu ESO war.
Ich meine so Richtung Bäume umarmen und mit Pflanzen kuscheln. Ja, nicht so geil.
Generell habe ich persönlich nicht so viel Neues aus dem Film mitgenommen, für den Einstieg aber sehr gut geeignet.
Und hier kommt der dritte Film.
Carry on. Was stimmt denn nur in letzter Zeit mit meinen Podcast-Kompagnons nicht? Erst Berg, der sich mit seinem Verriss von Alimalia völlig verlaufen hat. Mo, der sowieso immer mal komische alte Mann-Dinge macht. Und dann auch noch Sandro. Einer der wenigen Konstanten hier hat Carry on verrissen. Natürlich ist das kein Beispiel für den Drehbuch-Oscar. Aber die Sparvariante von Stirb langsam 2 hat mich durchweg gut unterhalten. Schöne Terroristen-Action am Flughafen. Auch wenn der Bösewicht sich selbst nicht so bezeichnet. Für mich liegt das vor allem an Taron Egerton, der langsam ein richtig erwachsenes Gesicht bekommt, das ihm super steht und ihn unglaublich charismatisch macht.
Wenn dann nicht die Synchronstimme von Konstantin von Jascherow wäre.
Der Mann braucht in Zukunft auf jeden Fall etwas Kernigeres. Auch Jason Bateman als Gegenspieler hat mir überraschend gut gefallen. Ich würde mir einen zweiten Teil auf jeden Fall anschauen. Dann bitte aber mit mehr Explosion. Was kommt denn da? Der nächste Film? Secret Level Season 1. Eine schamlose Kopie von Love, Death and Robots, die sogar die Art des Intros plagiert. Der Unterschied, die in sich einzelnen abgeschlossenen Episoden nehmen sich unterschiedlicher, meist aktueller Videospiele an. Erwartungsgemäß sind die Folgen von unterschiedlicher Qualität und für mich ergab sich einfach das Problem, dass ich 80% der Spiele maximal beim Namen kannte. Auch die Auswahl der Spiele ist wild. Warum es zum Beispiel Mega Man in die Auswahl geschafft hat, bleibt ein Rätsel der Macher. Nicht falsch verstehen, ich fand die sehr kurze Folge über den kleinen schießwütigen Roboter eigentlich sehr cool. Doch hier zeigt sich auch eines der Hauptprobleme. Kaum eine der Folgen hat Tiefgang, so wie es bei den meisten Folgen von Love, Death and Robots der Fall ist. Ein Werk wie Zuma Blue vermisst man hier komplett. Vor allem, wenn man im Gegensatz dazu die Folge von New World bekommt, in der ein muskulöser, sich selbst völlig überschätzender Erobererkönig auf einer Insel angespült wird, auf der man nicht sterben kann und immer wieder versucht, die Herrschaft an sich zu reißen. Der Clou, der gute Mann sieht nicht nur aus wie Arnie, sondern spricht auch so, was das Ganze unfreiwillig komisch macht. Wie in dieser Folge gibt es generell ordentlich Blut und Gedärm. So auch in der sehr coolen Folge zu Sifu, in der ein Mann gegen eine Herrscher von Gegnern kämpft, sich mit magischen Münzen nach seinem Tod wiederbeleben kann, dadurch aber auch jedes Mal altert. Auch ganz fetzy war die Warhammer 40k-Folge, wobei mir da einfach der Bezug fehlt. Und in der Folge zu Unreal Tournament gibt es dann auch die obligatorische Roboter setzen sich zur Wehr-Folge. Insgesamt lautet mein Urteil Empfehlung für Videospiele-Nerds.
Und nun ist der ganze Bums zu Ende.
Tja.
Sagenhaft.
Direkt gedisst. Also. Ich weiß nicht genau, ob wir noch Freunde sein können. Ich weiß es nicht. Und ja. Ich habe auch, also das möchte ich hier festhalten, das meiste, was du da geredet hast, ist natürlich absoluter Schrott. Den würde ich nicht mal, hätte ich noch einen DVD-Player in einen DVD-Player tun. Ich weiß, kriegst du eigentlich Geld von deinem Chef, dass du das guckst und deine Zeit damit verschwendest?
Oder ist das indirekt nur, schon. Indirekt schon, genau.
Ja, okay.
Pass auf. Sandro hat ja prognostiziert, ich gebe ihm den ganzen Stapel ungeguckt zurück. Und ich habe dann irgendwann auch kapituliert. Also wir haben von den 11 Filmen, die ich bekommen habe, 5 geguckt. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, okay, es ist halt nicht die Art von Filme, die ich schaue. Und ich habe das so ein bisschen gemacht, um ihm zu zeigen, ich habe es probiert. Und ich habe ihm dann auch gesagt, hier, das ist nicht meine Art von Film. Und er hat das auch akzeptiert, alles gut. Aber ja, es ist halt nicht im Großen und Ganzen nicht so meins. Das stimmt schon.
Also, man muss immer bei dir bloß die richtigen Knöpfe drücken, um dich anzustarren, was durchzuziehen. Und das habe ich in dem Fall nur getan.
Hier gibt's ja gar keinen Knopf. Der hat eine Plastiktüte voll alter DVDs gehabt, die er eigentlich auch gerade wegwerfen wollte. Dann kam Steven und sagte, hier, nimm dir mal mit. Das ist jetzt dein Task.
Ja, ich bereue es ja auch. In der Zeit hätte er so viele tolle Serien gucken können, aber egal.
Aber gut. Also, ich mochte Carry On übrigens, Steven. Also, wir können die nächstes Jahr zu Weihnachten gerne nochmal als Gruppenwatch machen oder so. Ich fand den auch okay. Also, der
Ich guck den noch. Weil, das interessiert mich schon. Und der ist ja auch jetzt eingestiegen auf den Platz 5 der Most Viewed Netflix Movies of All Time. Und die Liste ist übelst weird. Auf der Liste ist auf Platz 9 We Can Be Heroes, eine unglaublich unterirdische Serie von Robert Rodriguez über Superheldenkinder.
Okay.
Das fand ich ziemlich abgefahren. Alles andere, was da so ist, kennt man. So Damsel ist auf Platz 8, Greyman auf Platz 7, Leave the World Behind, mal ein guter Film, auf Platz 6. Bird Box auf der 4, Adam Project, das war das Ding mit
Ryan Reynolds. Okay.
Reynolds auf der 3, Don't Look Up auf der 2, fand ich fantastisch. Ja. Und Red Notice, der hat ja fast nochmal das Doppelte vom zweiten Platz auf Platz 1. Naja, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, werde ich auch nicht gucken.
Ich war da ein bisschen harsch. Ich glaube, der Film ist halt wirklich dumm. Carry On, aber ich glaube, ich verstehe schon, dass der euch Spaß macht, aber wenn man, also kommt, was der ist mit dem Scharfschützen und sie, wir können ja nochmal drüber reden.
Ist, aber das ist so. Ey,
mit dem roten Punkt und der ist so, der ja, fährt kurz in die Tiefgarage nebenan und der Flughafen ist wie groß, es ist doch total ja, egal.
Ja, aber der hatte so ein Flair der späten 80er, 90er Jahre. Wir hatten ja, den Abend davor, haben wir Sudden Death gesehen, weil Paula den nicht kannte.
Geil, mit Jean-Claude Van Damme?
Ja, in der deutschen Synchro, weil im Original ist
okay,
der kaum
danach
zu
ist alles geil.
Und danach hast du so ein ähnliches Gefühl halt. So. Also ein Gefühl von, ich weiß schon, was du mir erzählen willst. Und natürlich, der ist ja genauso Banane. Der lässt seine Blagen da in dem riesen Stadion und die sehen sich trotzdem alle 5 Minuten wieder, weil da sind ja nicht noch 30.000 andere Leute, die irgendwie verrückt durch die Gänge laufen und sowas. Also ich fand den nicht schlimm. Und Secret Level, das ist doch das, wo es auch die Pac-Man-Story gab, ne? Weil die habe ich angemacht.
Ja, ich wollte gerade sagen, die war richtig geil. Also weil die war so richtig schön weird und düster halt.
Die ist irgendwie, aber die kam mir so arzi-fazi vor, die habe ich dann abgebrochen.
Die fand ich schon.
Kann man einen 9-Minuten-Film abbrechen, Mo?
Ja, auch 9 Minuten sind 9 Minuten, die ich besser verbringen kann, wenn ich dabei. So.
Okay, aber mein
ey,
Gott.
Aber wirklich, ey, schaut euch mal New World an, ja? Ey, mit diesem Eroberer-König, der so einen österreichischen Akzent hat. Ich dachte, ich werde nicht mehr, als er anfängt zu reden, weil das überhaupt gar keinen Sinn für mich ergibt. Also zumindest, ich weiß nicht, ob das im Spiel auch so ist, aber es wirkt so unfreiwillig komisch.
Das Ding ist ja, ich habe das auch versucht und die sehen geil aus. Und ich finde, das Konzept ist cool. Es ist halt geklaut von Love, Death and Robots. Aber so das auf Videospiele anzuwenden, aber was für Klos. Das weiß ja sogar ich, dass das also als Nicht-Gamer, dass das fast alles Rohrkrepierer sind, wenn sie überhaupt erschienen sind. Also wenn du das zu geilen Titeln gemacht hättest, wäre das auch eine geilere Serie, würde ich sagen. Aber Warhammer 40k war ganz cool, weil ich kenne mich da halbwegs aus. Aber alles andere kannte ich einfach nicht. Und ich glaube, das geht vielen so. Oder?
Ja, also ich habe auch das mitgekriegt, dass es das gibt und habe so geguckt, okay, was sind denn da so die Sachen, um die es da geht? Und dann dachte ich mir auch, kenne ich nicht.
Okay. Aber weißt du was, ich glaube, es liegt einfach daran und ich muss das jetzt einfach mal so hart sagen, wir sind zu alt.
Nee, ich habe auch tatsächlich Kritiken gehört, dass es tatsächlich viel darum geht, auch Lizenzen zu spielen, wurden verkauft, die eben nicht erscheinen oder einfach eine schlechte Prognose haben und so, um deren Verkauf zu pushen. Und
okay.
Das so ein bisschen der Hintergedanke war, dass es eher eine Werbekampagne für Spiele ist, für die sich niemand interessiert. Aber egal, ist nicht unser Fachgebiet, da hast du ja natürlich trotzdem recht und alt sind wir auch.
Sandro! Gut,
ja, apropos alt. Ich mochte damals den Film Der Schakal mit Bruce Willis. Kennt den jemand?
Ja,
wahrscheinlich. Ja. Ne?
Kennst du Original?
Okay, wir sind alt. Merkt ihr gerade schon, ne? Day of the Jackal habe ich mitgebracht. Ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Frederick Forsyth oder Forsyth oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, interessiert doch niemand, wie der Typ heißt. Und 97 kam der Film mit Bruce Willis raus. Viel mehr wusste ich dazu nicht. Ich habe gedacht, das ist jetzt wieder mal eine langgezogene Serienvariante des Films, den ich damals ganz cool fand, aber auch nicht mehr viel Erinnerung habe. Eddie Redmayne ist in der Hauptrolle als Killer. So, was für mich eigentlich immer so die Julia Roberts mit Penis war, weil ich konnte einfach Filme mit ihm nicht.
Julia Roberts mit Penis? Eddie Redmayne?
Ja, ich kann ja keine Filme mit Julia Roberts gucken. Geht nicht. Ich kann nicht einfach nicht gucken. Leave the World Behind war eine krasse Überwindung. War auch okay so, ne? Und so ähnlich ist es halt die Katharsis mit ihm gewesen, als ich The Good Nurse damals gesehen habe. Ihr erinnert euch, dieser Serienkiller-Arztfilm, wo er halt ein Krankenpfleger war. Und der war wirklich gut. 2022 kam der auf Netflix. Und deswegen dachte ich, ich gebe dem mal eine Chance. Und ich muss direkt sagen, Eddie Redmayne mausert sich langsam. Ähnlich wie du es gerade über Taron Egerton gesagt hast, das Gesicht, also dem steht dieses das etwas kantigere und das Alter, die Falten, gut, das macht. Der hat so ein sehr interessantes Gesicht, so ein bisschen wie Cumberbatch. Du bist ein bisschen verunsichert, ob du den weird finden sollst, den Typen, wenn er grinst, oder ob du es halt mega spannend findest. Wenn der Typ aber so einen präzisen Auftragsmörder spielt, finde ich, hat das voll was. Und das tut er hier. Er ist der Schakal, so nennt er sich, ist ein sehr, wir lernen ihn als sehr zu schwer zu fassenden Ausnahmekiller kennen. Er ist halt absoluter Einzelgänger, verdient seinen Lebensunterhalt damit gegen Bezahlung von extremen Summen, tödliche Aufträge auszuführen. Und das ist eigentlich wie The Killer von David Fincher, ist mir am Anfang aufgefallen. Er musste mit einem Scharf, in der ersten Folge ein Scharfschütze, ist in München unterwegs, muss einen Politiker killen. Und wie das inszeniert ist, Leute, Hammerpilot ist das. Also es ist eine wirklich geile erste Folge. Hat ein bisschen Mission Impossible Vibes, weil der Typ sich halt auch dauernd verkleidet mit Masken und so und so ein absolutes Chamäleon ist. Und auch so krass geduldig und, ne, Berg sagt das ja immer, so Profis bei der Arbeit zu gucken, wer das gern macht, oh, der ist in der ersten Folge, ist der total abgeholt. Also, und die, also wie der das auch testet, wie langsam er sich so rantastet an ein Ziel, was so weit entfernt ist, zu treffen. Also, es ist wirklich, habe ich noch nie in so einer Intensität und Ruhe gesehen, wie der halt erstmal Testschüsse macht, um zu gucken, wie ist denn der Wind? Dann stellt er so ein kleines Windrad auf seinen Balkon. Weil die, solange die Kugel fliegt, so lange, in der Zeit kannst du aufs Klo gehen und wiederkommen und wirst dann erschossen. Also das muss so krass vorausgeplant sein und das ist so geil inszeniert. Also ihr macht das Ding an und es saugt euch rein. Problem ist nur, es gibt immer einen Gegenspieler. Das ist hier Lashana Lynch. Ist okay, also ich habe jetzt nichts gegen die, aber die ist eine sehr, etwas sehr unsympathisch gezeichnete Geheimdienstoffizieren, die halt so dieses typische über Leichen gehen, weißt du, nicht auf die Vorgesetzten hören, einfach das eigene Ding machen, ist ein bisschen übertrieben so, und dadurch kommt auch nie so eine gefühlte Rivalität von den beiden auf, wenn sich dann daraus natürlich so ein Katz-und-Maus-Spiel um die, also quer durch Europa entwickelt und er immer wieder eine Spur der Verwüstung hinterlässt und sie dann hinterher und ihr wisst, ihr kennt das, wie das alles ist und während die Verfilmung von mit Bruce Willis damals in den 90ern jetzt natürlich auch aufgrund der Lauflänge nicht so sehr auf die privaten Hintergründe eingehen konnte von dem Jäger und dem Gejagten, ist das hier allerdings sehr der Fall. Ich habe so das Gefühl, da werden viele aussteigen. Ich fand es auch etwas schwer, weil natürlich hat auch unser Schakal eine Familie, die seinem Plan einfach auf die Schliche kommt und dann hast du natürlich als Killer diese Doppelbelastung. Einerseits bist du unterwegs, musst deinen Job erledigen und dann hat er aber auch eine Videoüberwachung seines Haus und kriegt halt gerade mit, während er jemanden umbringen muss. Scheiße, die finden gerade meine ganzen Waffen zu Hause, meine Frau, was meinen jetzt? Und das ist einerseits spannend, auf der anderen Seite reißt sich das dann natürlich immer wieder aus diesen spannenden Killerplots raus, sodass ich es am Ende raus, dass ich zwischendurch ein bisschen zäh fand. Es gibt aber immer wieder Shootout-Sequenzen und immer wieder so Sachen, wo du denkst, wow, wie kommt der da raus? Das holt dich dann schon wieder ein. Insgesamt ist es aber, die hätte kürzer sein können, das sind 10 Folgen. Die Serie ist auf Wow komplett draußen seit Ende des Jahres. Was ich auf jeden Fall faszinierend finde, ist die Inszenierung, wirklich die erste Folge. Das sieht aus wie, als würde ein neuer Jason Bourne-Film rauskommen. Das ist wirklich krass gemacht. Also da ist viel Geld reingeflossen. Bis zum Ende bleibt das Produktionsniveau auch hoch. Die Schauspieler sind gut. Also vor allem Eddie Redmayne ist wirklich klasse. Und es ist so eine schöne Serie, wo ich es faszinierend finde, wie man die ganze Zeit für den Killer ist, obwohl der krass schlimme Sachen macht. Und es wird sogar immer, man rootet immer mehr für ihn und man ist sogar gegen seine eigene Familie am Ende. Und das finde ich, muss man mögen, dass du halt die ganze Zeit mit einem Arschloch mitfieberst, der eigentlich unsympathisch ist, aber in dem, was er tut, halt einfach so genial. Wenn man sich darauf einlassen kann, ist, glaube ich, das eine sehr unterhaltsame Serie. Also Day of the Jackal auf Wow, 10 Folgen, gebt euch. Ist eine zweite Staffel übrigens schon angekündigt.
Ah, und das
es ist trotzdem dafür, doch ein zu Ende erzähltes Buch.
Mo. Nein,
aus die Maus. Hätte ich doch bloß wieder nichts
gesagt. Ich bin auch kein Freund von Julia Roberts mit Penis, gesagt. Deswegen den mag ich nämlich nicht besonders. Und da habe ich Schwierigkeiten,
auch nicht.
Alles zu gucken. Was vor allem versteht man den nicht. Ich gucke das ja im Original und der Mann... So
hast du den Mund mal von ihm gesehen? Das
aus ja, wie liegt es daran, meinst du, dass der keinen ausgeprägten Mund hat und deswegen kann er nicht richtig reden? Nuschelt. Paula sagt auch immer, oh, der Nuschler, nee, das will ich nicht sehen. Das reicht schon, wenn sie den sieht. Das ist so das Sandra Bullock-Ding, was der Berg hat, das ist Eddie Redmayne, wenn Paula den sieht auf dem Thumbnail, dann sagt sie gleich nichts.
Na gut, Eddie Redmayne ist halt meine männliche Sandra Bullock, ne? Also ich mag den auch nicht besonders.
Das
ist schwierig.
Naja. Schwierig. Ja,
auf die erste Folge hätte ich schon Bock.
Ja, geht doch mal. Guckt, das ist auch nichts, was jetzt euch nicht unterhalten würde. Ich glaube, ihr könntet dem Album ein bisschen was abgewinnen. Ist halt geil gemacht schon.
Ja.
Ja, aber ihr merkt die Begeisterung, die Stürme, liebe Zuhörer.
Also ich hab Bock drauf. Also
Danke, du konntest
mir auf jeden Fall den Mund ein bisschen wässrig machen. Hast natürlich mit der ersten Folge da ganz gut Arbeit geleistet. Und ich hatte vorher schon Interesse und jetzt muss ich nur gucken, wo ich das eintakte. Mal schauen.
Mach das mal. Dich schrecken ja auch erste Staffeln, die dann weitergehen, nicht ab. Du bist ja einer von den Guten. So.
Ja, ich bin mit dieser Reihenfolge etwas verwirrt. Also wir gehen jetzt von rechts nach links. Dann bin ich jetzt dran. Ja. Und falls ich irgendwann dazwischen sabbel mit meinem Film, dann müsst ihr mir einfach auf den Kopf hauen, wenn ich da nichts zu suchen habe. Okay. Ich mache es schnell. Robert Zemeckis hat früher mal gute Filme gemacht, jetzt nicht mehr. Guckt euch nicht hier an. Das ist einfach Schrott. Ich weiß nicht genau, was da mit ihm passiert ist. Der hat sich gedacht, das ist eine brillante Idee. Pass auf, halte ich fest. Ich stelle eine Kamera hier hinten links hin. Und dann filmen wir die ganze Zeit in eine Richtung. Und was bei einem Theaterstück vielleicht noch irgendwie Sinn macht, macht halt hier gar keinen Sinn, weil im Trailer wird dir verkauft, dass quasi diese Kamera da steht und dann ist da dieses Haus und du erlebst dann die Familien, die da leben und das ist alles Quatsch. Das passiert alles nicht. Dir werden hier Tom Hanks um die Ohren gehauen und die Robin Wright. Die sind aber nur ein Drittel von dem, wer da noch mitmacht. Da sind noch 3, 4, 5, 6 andere Familien, die gar keine Rolle mehr spielen. Also das Ganze fängt an in der Urzeit. Die Kamera steht an derselben Stelle schon in der Urzeit. Und wir sehen dann, wir hören Dinosaurier. Dann sehen wir irgendwelchen indigenen Leute da rumflitzen. Dann sehen wir schon George Washington-mäßig irgendwie, wie ein Fundament gebaut wird. Dann machen wir einen Sprung 1936. Dann machen wir einen Sprung 1962. Dann machen wir einen Sprung. Dann sind wir im Haus bei irgendeiner Familie, die wir nicht kennen. Schwupps sind wir wieder 40 Jahre später bei einer Familie, die wir auch nicht kennen. Schwupps sind wir dann wieder bei den in der Dinosaurierwelt, wo also dieser Raumeffekt dann gar keinen Sinn mehr macht. Und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Experiment sein sollte. Und nach 20 Minuten hätte man wahrscheinlich auch sagen können, so ist gelungen, für einen Kurzfilm hätte es gereicht, aber für einen großen Film halt eben nicht, weil wir sehen dann zwei Familien, die wir tatsächlich ein bisschen länger verfolgen, das sind nämlich die Eltern von Tom Hanks quasi, wie er aus dem Krieg kommt und dann irgendwie kein Bein auf den Boden kriegt und gescheitert Persönlichkeit, bla und blub, und Tom Hanks, der erstmal ganz schrecklich verjüngt wird und später ganz schrecklich veraltert wird. Und es kommt zu keiner Sekunde Emotionen auf. Die sind mir alle komplett egal, weil die permanent vor, zurück und schnipp und schnapp machen. Also mittendrin in deiner Szene, wo, keine Ahnung, die Oma ist vom Sofa gerutscht, hat sie die Hüfte gebrochen, zack, bist du plötzlich bei den Dinosauriern und nächste Sekunde tanzt eine Frau in den 20ern durch ihre Wohnung, während sie staubsaugt. Und ich denke mir immer, Alter, was willst du mir denn jetzt hier erzählen? Ich weiß nicht mal deren Namen. Warum sollte mir das wichtig sein, dass sie... Ich glaube, wenn ich mir
richtig erinnere... Sichte du mal Videomaterial von ein paar Jahrmillionen und Ort schneide das zu einem Film zusammen. Da will ich dich mal sehen.
Ja,
hab mal ein bisschen Achtung vor dem Aufwand, der da betrieben wurde.
Ja, ich habe ein paar Kritiken gelesen, wo die Leute sagen, ich habe so viel geweint, das ist alles so emotional. Nee, ist es überhaupt nicht. Also wenn du bei sowas weinst, dann kannst du ja nicht mal eine Werbung für einen Pool oder für ein Auto angucken. Dann wirst du wahrscheinlich schon blahen. Hier ist, ich weiß nicht, was er machen wollte, was auch immer es ist, hat nicht geklappt. Das AI, was Tom Hanks und Robin Penn an Robin Wright antut, ist überhaupt nicht gut. Ihr denkt die ganze Zeit, das ist aus einem ganz schlechten Videospiel. Und wie gesagt, das Hauptproblem ist, die sind euch alle Wurst, die ganze Zeit. Es passiert nichts, deswegen ist das ein Riesenflop. Er soll's filmen lassen, er braucht keine mehr machen. Und Tom Hanks... Wirklich, weiß nicht genau. Zudem fällt mir auch nicht, es gibt nichts mehr Gutes zu diesem Mann zu sagen. Tom Hanks ist so überflüssig. Ich höre immer wieder von Schauspielern, die sagen, aber wenn ich den Film jetzt noch gemacht habe, dann gehe ich in Rente. Bitte, Tom Hanks, ich schicke dir sogar was über PayPal oder Venmo, damit du in Rente gehst. Die ganzen letzten Verunstaltungen im Kino, die der Mann uns angetan hat, sind einfach nicht auszuhalten. Das hier zu verkaufen wie ein, wie hieß der Gurkenfilm? Ach, ich komme nicht, ist auch egal, komm, vergiss es.
Mr. Rogers oder was?
Einfach nicht Mr. Rogers, Pinocchio. Nee, Feierabend, Schluss, nicht gucken. Also macht's wie alle, guckt den Film nicht, weil den guckt halt keiner.
Ja, und anscheinend zu Recht, also dafür gibt's jetzt aber was deutlich, deutlich besser ist. Ich habe euch ja versucht, das zu pitchen, ist zu viel gesagt. Ich habe es einfach nur mal gedroppt, als wir gesprochen haben. Ich meinte hier so, ihr sucht doch mal Essensserien und habe dann gesagt, English Teacher, richtig coole Serie. Und danach kam dann halt auch vom Berg durchaus richtige Anmerkung, der Name, der catcht jetzt halt auch nicht so, ist jetzt nicht sonderlich aussagekräftig und gehe ich natürlich mit und letzten Endes ist es genau das, also es geht um einen Englischlehrer, der in Austin, Texas an einer Schule unterrichtet, an einer Highschool, hat also die etwas älteren Kids an der Backe, er ist schwul und hat sich von seinem Freund getrennt, der aber immer noch mal wieder da eine Rolle in der Serie spielt und mit dem er auch immer mal wieder rumknallt. Und er hat da halt Probleme im Job, sieht sich dort immer wieder konfrontiert, auch mit den konservativen Eltern, die dann natürlich Probleme mit ihm haben und dass er auch keine Beziehung zu Kollegen haben darf und so weiter. Also es geht halt sehr viel um homosexuelle und LGBTQ-Themen und das Ganze wird aber dann durchaus auch ernsthaft aufbereitet. Also wird sich nicht drüber lustig gemacht oder das irgendwie ins Lächerliche gezogen. Und wenn ich dann noch sage, dass der Hauptdarsteller Brian Jordan Alvarez, der hat auch die Serie geschrieben und ist hier der besagte English Teacher, der ist super, der ist total sympathisch und macht von der ersten Sekunde an total Spaß, dem zuzugucken. Vor allem auch im Zusammenspiel mit vor allem seinen drei Lehrer und Lehrerinnen, Kollegen, die da immer wieder eine Rolle spielen. Das ist eine super Chemie und mich hat es so ein bisschen, auch wenn es die Qualität nicht ganz erreicht, an Shrinking erinnert, so an diese relativ schnellen und geschliffenen Dialoge. Die Gag-Trefferquote ist nicht ganz so hoch wie bei Shrinking, aber wie gesagt, so ein bisschen hat mich das daran erinnert. Und es gibt auf jeden Fall da auch die ein oder andere Highlight-Episode, wenn zum Beispiel in der zweiten Folge beim Powder Puff die Mädels Football spielen und die Jungs dann zu Cheerleader werden, dann geht's halt genau darum, dass das halt nicht ins Lächerliche gezogen wird, sondern dass das dann halt aus der LGBTQ-Perspektive halt dann auch all in gegangen wird und da halt richtig was präsentiert wird und was die Jungs dann auffahren, das ist dann halt schon echt ziemlich cool. Oder wenn sie auf Klassenfahrt fahren und einer der Eltern halt ein bisschen paranoid denkt, dass die Kids halt nur irgendwelche abgefahrenen Sexspiele machen und man da ganz doll aufpassen muss. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was Stoneface für ein Sexspiel ist, ja, dann müsst ihr die Serie schauen, weil ich verrat's euch nicht. Also ich hatte wirklich meinen Spaß damit und wir haben die super schnell weggeguckt und ich hoffe wirklich, dass sie eine zweite Staffel bekommt, weil ich habe jetzt schon Bock drauf. English Teacher auf Disney Plus.
Aber besser irgendwelche Sexspiele als Hasch-Zigaretten spritzen oder so.
Ja, also, auf jeden Fall. Vor allem Stoneface.
Steven, ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht. Ich hab 4 Folgen geguckt. Es hat nichts mit mir gemacht. Gar nichts.
Ja gut, aber bei dir macht ja zum Beispiel Shrinking ja auch schon nichts. Also von daher, ehrlich gesagt, überrascht mich das nicht groß.
Okay. Mm. Ja, gut. Ja.
Ja, ist halt so. Mo, du enttäuscht mich halt Tag und Tag immer wieder. Von daher ist alles gut.
Ach so, okay. Ja, gut. Darf ich nicht mehr mitspielen oder was?
Nein, ich werde das mal probieren, zumindest vom Inhaltlichen her hat es mich jetzt noch nicht abgeholt.
Also mich auch nicht, das ist auch mein größtes Problem. Ich habe gedacht, das ist eine Arbeitsplatz-Sitcom, die in der Schule spielt. Das reitet natürlich auf dem Erfolg von Abbott Elementary. Und dann ist es halt eigentlich eine Sendung, die sich ausschließlich mit Schwulen, LGBTQ plus XYZ dreht. Das ist mir viel zu viel. Nonstop wird mir das um die Ohren gehauen. Das habe ich nicht erwartet, dass fast jede Folge sich darum dreht. Vor allem auch diese Powderpuff-Folge, wo sie dann eine bekannte Drag-Queen an einen Laden holen. Ich fand, also mein Hauptproblem ist, für eine Comedy ist es halt überhaupt nicht witzig genug. Der einzige, den ich mag, ist der Sportlehrer. Der kommt dafür dann aber zu selten zum Zuge. Ist auch der einzige, der scheinbar Dinge macht, die ich realistisch nachvollziehen kann. Alle anderen kann ich nicht realistisch nachvollziehen. Und mein größtes Problem ist, ich mag den Typen überhaupt nicht. Ich nehme dem nichts ab. Weder, dass der schwul ist, noch, dass der und dieser neue Lehrer, da kommt natürlich ein neuer Lehrer, dann gucken die sich an beim Essen und dann verknallen die sich gleich, dass da irgendwie Funken fliegen, habe ich in keiner Sekunde gesehen. Ich mochte es halt. Ich habe nach 4 Folgen jetzt aufgegeben, ich werde auch nicht weiter. glaube nicht, dass sich das dann noch groß verändert.
Dann wirst du leider niemals herausfinden, wie Stoneface funktioniert.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ist vielleicht auch besser so.
Vielleicht.
Das ist schon genau ein Trigger jetzt.
Ich werde es irgendwann mal ausprobieren, wenn die Essensserien ausgegangen sind.
Zum Essen?
Naja, ja. Dann. Ich habe es probiert, ich habe mein Bestes gegeben. Ist doch in Ordnung. Ja. Wir sind doch so oft auch weit auseinander. Ne? Bei vielen Dingen sehr weit beieinander und bei vielen auch weit auseinander. Und wenn das hier nicht passt, dann ist das halt so. Ist doch fein.
Ja, und ich fand Shrinking okay. Ich fand es halt keine Sensation wie viele andere. Und deswegen hat es mich noch nicht dahin gezogen, die zweite Staffel zu gucken. Aber das könnte sich ja durch ein flammendes Plädoyer vielleicht ändern.
Ey, wisst ihr, das ist halt Shrinking, wir haben ja alles schon noch dazu irgendwie gesagt. Selbst bei der Rezi jetzt gerade haben wir ja schon alles dazu gesagt. Aber was mir immer wieder auffällt, ist einfach, wie, wenn du die Serie guckst, wie wichtig Dialoge sind. Weil Shrinking ist eigentlich sowas gucke ich einfach nicht. Ich caste Workplace-Comedies, vor allem Sitcoms und diese immer gleichen Räume und diese Studiosets und diese immer gleichen Charaktere, die sich jeden Tag im gleichen Scheiß-Café treffen und immer irgendein Scheiß-Drama. Und ich sehe das und das ist so balsam. Ich könnte mich da einschmieren mit dem, was die sagen. Das ist, ich weiß nicht, Bill Lawrence ist einfach ein Genie. Und Jason Siegel und Brad Goldstein, die das hier zusammen produziert haben. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Ja, wir sind bei der zweiten Staffel von Shrinking. Steven hat es gerade auch schon angerissen als Serie. Es ist eine fantastische Serie. Und so ein ganz kleines bisschen verstehe ich die Aussage, dass jemand sagt, es ist gut, aber nicht fantastisch. Ich finde es schon auch sehr, 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 sehr gut. Also vor allen Dingen mit der zweiten Staffel hatte ich einen deutlich mehr Spaß als noch mit der ersten. Und die erste fand ich schon wirklich gut. Aber das ist schon nichts, was Berge versetzt. Also das ist alles auf einem wahnsinnig guten, hohen Niveau. Und ich liebe alle Figuren. Das muss man ja auch erstmal schaffen, bis in die letzte Nebenfigur alle Figuren geil zu besetzen und einfach denen auch Raum zu geben. Dass
jeder
alle
sollte einen Derek haben.
Absolut. Und nicht nur einen, wir kriegen zwei Dereks in der zweiten Staffel, das ist ja auch was. Das will auch was heißen, ne? Einer der Wayans-Brüder, den ich gut fand in irgendeiner Rolle mal. Also das ist schon, das muss man hinkriegen. Nicht schlecht. Also ich hatte wahnsinnig viel Spaß, es hat wirklich extrem viel Herz, es hat einen unglaublich guten Dialoghumor, es hat wirklich witzige Stellen, es hat pfiffige Einfälle, es sieht cool aus, es ist geil produziert. Ich freue mich auf. Ich war traurig, dass es zu Ende war und freue mich auf die nächste Staffel.
Und es hat Jessica Williams. Und es hat Harrison Ford in einer tollen Rolle. Und was ich ganz kurz noch ergänzen wollte, weil das du gerade so schön gesagt hast, die Serie versetzt keine Berge. Und ich finde es so angenehm, dass die das gar nicht will. Weißt du, jede Serie kommt in die Ecke und das größte Drama und das hier und so viel Produktion. Und die ist einfach da und schön. Fertig.
Da und schön.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Und du erwähntest sie ja, ich kann euch immer noch gibt's eine Rom-Com mit Jessica Williams.
Da muss es ja nicht gleich übertragen werden. Ja?
Richtige Rom-Com?
Es ist keine richtige Rom-Com. Es ist schon, es ist auch kein Coming of Age.
Warum fragst du
das? Kannst du mal nächstes Mal erzählen?
Es war so eine gute Stimmung und dann kommt der Berg mit sowas um die Ecke und Wahnsinn.
Der ist echt toll, der Film. Und sie ist halt einfach wahnsinnig gut. Und sie heißt auch The Incredible Jessica James, heißt er. Der ist wirklich cool. Auf Netflix.
Okay, aber ich bin jetzt eher für ein Better Man, glaube ich.
Ich bin gerade ganz kurz noch perplex. Hast du die auch gar nicht gesehen, Steven?
Was habe ich nicht gesehen?
Shrinking Staffel 2? Oder ich dachte, weil du jetzt...
Doch. Ach so. Natürlich. Ich
jeder soll seinen Derek haben, war die Review. Alles klar.
Ja, so ungefähr.
Ist im Prinzip alles damit gesagt.
Naja, ich finde zum einen halt tatsächlich geil, dass dann halt mal andere Charaktere ein bisschen ausgeleuchtet werden. Unter anderem ja auch Derek. Und da geht's ja auch um eine tiefgreifende Beziehung zwischen ihm und seiner Frau. Und ich finde es halt gut und auch absolut richtig, dass das halt weiter in diese Richtung Traumaaufbereitung und Konfrontation, ne, mit dem Verursacher des Unfalls und so. Und ich finde das alles schon einfach total stimmig. Und ja, ich würde jetzt nur Wiederholungen ansonsten noch...
Okay, gut. Hätte das sein können. Du hast es noch nicht geschafft oder so. Alles klar.
Nee, absolut großartig.
Wollte nur sicher gehen. Ja, Better Man. Mo, willst du? Du warst zuerst im Kino.
Ich war zuerst im Kino, ja. Ich weiß ja nicht, ob wir beide jetzt hier kontrovers werden. Ich war zuerst im Kino, weil wir gleich nachdem wir uns diese Kinocard gekauft haben, gesagt haben, das wird aber auch ausgenutzt. Jetzt haben wir schon 3 Filme gesehen im Kino und ich habe auch schon wieder 3 gelockt. Also sobald ich die 15 voll habe, werde ich vielleicht langsamer, aber Better Man war jetzt einer davon. Vorweg würde ich sagen, wenn man ein Fable hat für Musikfilme oder und Biopics, dann gucken. Wenn man dann noch Robbie Williams mag, in irgendeiner Form, auch gucken, wenn man Robbie Williams nicht mag oder gar nicht auf dem Zettel hatte, weil das ist ja auch eine bestimmte Zeit, in der er mal wichtig war und relevant war. Wenn man das nicht mitgemacht hat, glaube ich, wird der Film für viele nicht funktionieren. Ich war positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass die mich dazu bringen, dass ich einen CGI-Affen mag. Das ist der Cliff hier, das wissen wir ja aus den Trailern. Also Robbie Williams spielt hier natürlich nicht selber mit, sondern ist ein Schauspieler, der mit Motion Capture und verschiedenen anderen Verfahren zu einem CGI-Affen gemacht wird. Und von der ersten Sekunde an wirkt das und trotzdem sehe ich die ganze Zeit Robbie Williams. Ich kann mir das vorstellen, dass die Gestik, das Ganze, wie er sich bewegt und sowas, das hat gepasst. Paula hatte hinterher auch gesagt, also es wundert sie, dass der Affe so viel rausgeholt hat, also dass das so stimmig war. Es ist ein toller Biopic, der geht natürlich, er hat dieselben Schwächen wie viele, er fängt hier an und geht dahin, das wissen wir alle. Aber dass die Art, wie er das macht und weil eben Robbie Williams auch ein bisschen rotzig war in seiner Karriere und weil Robbie Williams eben aus einem Teil von England kommt, wo man eben rotzig der Welt gegenübertritt oder sowas, wirkt das dann alles schon ein bisschen besser. Sehr witzig auch die Darstellung aller anderen Leute in Take That, wo er sagt, der war ein netter Typ und das ist Gary Barlow.
Ja.
Über die anderen beiden wird überhaupt
nicht mehr geredet. Der war aber echt gut gecastet, fand ich. Also
super gecastet. Auch so gleich sein erster Manager wird eingeführt von ihm. Also wir hören Robbie Williams quasi aus dem Off, der sagt, aus rechtlichen Gründen soll ich jetzt sagen, der war schon richtig dufte, der Typ. Ja. So, ne, dass du schon weißt, ja, na klar, der hat dieselben Probleme gehabt wie alle anderen. Durchweg gut. Die Tanznummern, die für die Leute da drin sind, die das mögen, sind super gemacht. Ich hätte andere Songs gewählt. An der Stelle, wo wir Rock-DJ sehen, passt das irgendwie nicht hin. Aber das ist halt so plötzlich so eine brillante, große auch, ja, Tanznummer, weil der Typ ja vorher Greatest Showman gemacht hat. Ich mochte den sehr gerne. Er wird mir nach hinten raus leider zu cheesy. Das Ende, was wir sehen als Ende, also sprich an der Stelle, wo sie sich entschließen, das Kapitel zu beenden, ist zu cheesy, zu viel zu doll schleimig und vor allem ging es in der echten Welt danach nochmal rabiat nach unten und dieser Teil, ich mochte halt die Ehrlichkeit bis dahin und ab da, also dieser Teil fühlte sich nicht ehrlich an für mich. Ich hätte gerne noch mehr gesehen, weil Robbie Williams hat nämlich ein Up and Down wie so eine Sinuskurve bei einem harten Rocksong. Und die kriegen wir dann nicht mehr zu sehen. Letzte Viertelstunde ist mir zu weich. Alles andere mochte ich gerne. Kann den wirklich jedem empfehlen, der das ist ein gutes Musiker-Biopic. Deutlich besser als One Love oder Amy, diese letzten Versuche. Und auf jeden Fall deutlich besser als alles, was Michael hier uns irgendwann hinkotzen wird. Der Anton Fuqua-Film, der ja auch leider noch rauskommt dieses Jahr. Deswegen sag du mal, was hast du für eine Beziehung mit Robbie? Ich habe ja Robbie Williams einmal live gesehen in Hannover, Riesentournee. Ich war einer von, ich weiß gar nicht, wie viele Leute damals waren, 40.000 oder sowas. Habe eine Karte geschenkt gekriegt, den ganzen Tag nur Tritrop. Wie heißt das hier aus dem, ihr wisst schon, dieses Getränk, dieses super süße Kindergetränk, was sie mal haben wollen. Aus einer Metalltüte. Ich komme gerade nicht drauf. Ist auch egal, es war ganz furchtbar, es war furchtbar warm. Aber was der Typ macht, wenn der so kopfüber auf die Bühne wirklich hängt, das war diese Tournee, wo er dann mit Let Me Entertain You anfängt und hängt kopfüber über der Bühne.
Also wie bei New Birth.
Du hast das Gefühl, der spielt für dich. Das bringt der rüber, trotz dieser ganzen Menge. Und das schafft der Film hier halt eben auch.
Ja, Wahnsinn. Also erstmal, ne, du hast ja gesagt, der Film endet irgendwo an einer bestimmten Stelle, dann gab es noch sehr viele Ups und Downs. Das ist dann für Bestman wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man sich das dann aufheben will. Oder? das ist, das gebe ich dir, wobei der Film wäre dann auch zu lang geworden. Du hast geschrieben, glaube ich, er wird mir gefallen. Du hast maßlos untertrieben. Also ich hätte nicht damit gerechnet, wie geil ich diesen Film finde. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, liebe Zuhörer, wie Mo meistens bei Musik-Biopics schimpft. Wir haben, glaube ich, mal ein Special gemacht. Das waren, glaube ich, Biopics, aber da waren auch viele Musik-Biopics drin, wie schwer er sich tut. Und wie leicht ich empfänglich bin für sowas. Also ich drücke ja da immer ganz alle Augen zu. Und deswegen könnt ihr euch vorstellen, wie mir dieser Film gefallen hat. Jetzt bin ich auch noch großer Fan von Robbie Williams. Also ich mag seine Musik. Jetzt nicht so ein Ultra, so, oh, Take That und alles analysiert und ausgeschnitten, auf Wandzeitung geklebt. Nee, ich mag einfach die Mucke und ich singe den auch unglaublich gern nach. Und deswegen liebe ich einfach die Musik. Der Soundtrack, das schon mal vorweg, ist auch fantastisch, weil man halt einfach nicht nur die Songs genommen hat, sondern man hat quasi versucht, auch Musical-Nummern draus zu machen. Teilweise, man hat Duette draus gemacht, man hat ein bisschen Symphonic mit reingebracht, ein bisschen Swing mit reingebracht, ein paar Cover sind mit drauf. Also der Soundtrack läuft seitdem rauf und runter. Wenn der Film geht schon los mit einem kleinen Affenjungen, was von seinem Vater verlassen wurde, und dann kommt viel mit einer Knabenstimme und dann dieser Affe. Es ist halt einfach ein cheap Gimmick eigentlich. Also es ist ein billiger Trick, weil das, ich muss halt schon bei Caesar immer, ne, da kommt schon ein Tränchen aus dem Knopfloch gerollt. Da hast du einen so, ne? Das kommt natürlich dann mit da rein, weil wenn ein kleines Kind dort steht, oh, Mama, ich will mal was mehr, dann denke ich mir so, ja, komm halt's Maul, ey, Balk. Aber der kleine Affe, ey, das ist scheiße, das hat mich einfach gekriegt. Und das hört auch nicht auf, weil das Geile ist, diese Persona Robbie Williams wird so gut durch den, also er nennt sich ja selbst, er hat ja selber einfach im Brainstorming mit dem Regisseur, sagt er, ich sehe mich immer nur wie so ein Zirkusaffen, wurde ich da durchgeschubst durch mein Leben. War ja auch teilweise, ich glaube, bei der Tour, wo du warst, war ja auch ein großer Affe, so dieses Backdrop und so. Also das ist schon ein Teil seiner Persona. Und dann hat er gesagt, ja, lass das dann einfach machen. Weil dann brauchen wir auch niemanden casten und uns anhören, der sieht ja gar nicht aus wie Robbie Williams. Dann sprichst du den halt nur. Und Veta Digital haben den auch gemacht. Deswegen sind diese Caesar-Anleihen auch nicht von der Hand zu weisen. Sieht wirklich fotorealistisch aus in Close-Ups. Wenn er sich bewegt, natürlich nicht, weil Caesar bewegt sich wie ein Affe, der bewegt sich wie ein Mensch. Da muss man dann schon mal ein bisschen Auge zudrücken, dass das ein bisschen surreal ist. Was aber nicht schlimm ist, weil der Film auch teilweise sehr surreal ist. Das hat mich wirklich gewundert, was da teilweise für Sequenzen, was das abdriftet. Ja. Ne, ich sag mal, der Kampf mit seinen alter Egos und so. Also er sieht sich teilweise immer selber im Publikum und das nimmt auch, da sagt er am Anfang, okay, wir haben es langsam, wir wissen, worauf das hinausläuft, und dann läuft das aber so aus dem Ruder, weil ich mir gedacht habe, das ist wenigstens mutig, das auch auszunutzen, wenn du schon mit so einem Gimmick um die Ecke kommst. Also da sind sie wirklich all in gegangen. Es ist teilweise wirklich ein Musical, also es ist wie Greatest Showman, weil alle tanzen und durch die Musical-Nummern, nicht wie in Joker 2, sondern hier wird wirklich dann auch die Story weitererzählt durch die Musical-Nummern. Ganze Beziehungen von ihm werden innerhalb eines Musicals so eingeläutet und quasi fast abgehandelt. Das muss man schon ein bisschen mögen, aber wenn man die Songs mag und finde ich das gut. Auch Angels ist eine schöne Parallelmontage von zwei Sequenzen, die sehr unterschiedlich sind, was ich einfach sehr schön kombiniert fand. Und ey, wenn du mich nach dem Kinobesuch gefragt hättest, hätte ich eine 10 von 10 gegeben. So einen Tag drüber, also weil ich hatte wirklich so eine gute Zeit. Tag drüber nachdenken, habe ich auch gesagt, ja, es ist halt schon, im Prinzip macht er halt doch trotzdem das, was Biopics zu machen. Aber er kommentiert das auch, muss man ihm zugute halten. Ich meine, der Film endet mit dem Wort, fickt euch alle. Und dass Robbie Williams ein Narzisst ist, das
Spoiler!
Naja. ist aber
Maximus wirklich, stirbt.
Ja. Aber weißt du, dass er ein Narzisst ist, das ist halt auch Teil des Films. Also teilweise hat man Mitleid mit ihm, teilweise denkst du, was ist das für ein Arschloch? Und naja, zusammenfassend möchte ich unseren lieben Kollegen, den Manu, nehme ich mal kurz zitieren, dem habe ich nämlich kurz danach, der ist ja auch auf dem Discord, schönen Gruß an der Stelle,
Grüße.
Geschrieben und ich habe dann einfach kurz, ja, bin hin und weg, ey, war voll toll, Caesar spielt das super, und der so, ja, lol, dass das gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht, schreibt er, und ich war so skeptisch, aber nach 2 Minuten ist der Affe wie vergessen und alles wirkt natürlich. Und da habe ich geschrieben, das war endlich mal wieder ein sehr kreatives Biopic, und er meinte, same, ich konnte es gar nicht fassen, was ich da gesehen habe. So eine geile Kamera, Überraschungsmomente, schonungslos ehrlich, geile Einbindung der Songs. Ich wusste nicht, dass ich ein Robbie Williams Biopic brauche, aber Mann, habe ich am Ende noch Rotz und Wasser geheult. Haha. Ich denke, cool. So kann man es stehen lassen, so ging es mir auch. Geiler Film, erstes Highlight des Jahres.
Okay.
Das freut mich sehr für euch. Also ich wäre jetzt nicht ins Kino gegangen, aber wenn ich den irgendwo mal kriege, dann gucke ich den definitiv, weil ich kann mit seiner Musik auch viel anfangen.
Ja, also ich glaube, ihr könntet jetzt noch eine Stunde weiter drüber schwärmen und der bleibt trotzdem bei mir in CCL. Der interessiert mich wirklich nicht die Bohne. Ich mag Robbie Williams nicht.
Kann wir nicht Breakdowns für Steven.
Ja, viel zu wenig, ne, und vor allem zu wenig Dubstep. Nee, das ist nicht meins. Aber muss es auch geben, alles gut.
Gut, dann kommen wir mal zum nächsten. Das können wir ein kleines bisschen schneller wahrscheinlich abhandeln, denn am 26.12. war die komplette zweite Staffel Squid Game endlich mal verfügbar nach einer Wartezeit von...
Die komplette Staffel 2, du Scherzkeks.
Ja, weil die nächste ist Staffel 3.
Ja, so steht's auf dem Cover.
Aber
in echt ist es nur eine gesplittete Staffel. Das wollen wir mal
direkt vorweg. Ja, in echt ist es gesplittet.
Ja, genau.
Aber Scherz beiseite. Die kam am 26.12. war der erste Tag, wo wir eine ruhige Zeit hatten, kein volles Haus, niemanden bewirten mussten und haben quasi den Tag nur auf der Couch verbracht und die Staffel komplett gebinged. Und ja, natürlich kommst du am Ende an den Punkt, wo es halt einfach aufhört und dann quasi die Geschichte erst in der nächsten Staffel dann zu Ende erzählt wird, vermeintlich. Und das, muss ich sagen, hat mich überhaupt nicht gestört. Gar nicht. Ich hatte damit echt viel Spaß, mehr als mit der ersten, weil die erste, die fand ich am Anfang, naja, okay, in der Mitte fand ich sie richtig geil und am Ende fand ich sie, naja, okay. Und die Staffel fand ich eigentlich durchweg auf einem sehr guten Niveau. Die hat mir Spaß gemacht. Wir kommen natürlich wieder an den Ort des Geschehens. Es gibt neue Spiele und natürlich die Hauptperson aus der ersten Staffel ist wieder da, die ja in der ersten Staffel sozusagen überlebt hat, das Ganze. Er will wieder zurück, um das System zu Fall zu bringen, so von innen heraus sozusagen. Das ist eigentlich sein grundsätzlicher Plan, der natürlich auch irgendwie Banane ist, weil, sind wir mal ganz ehrlich, was er da alles dafür Anstrengungen unternimmt, um das zu tun und keinen Plan hat, was er denn macht, wenn er denn dann dort ist. Naja, okay. Geschenkt. Aber es macht richtig Spaß. Es ist spannend. Es ist super gut inszeniert. Es hat deutlich weniger koreanisches Overacting, als es noch in der ersten Staffel der Fall war, finde ich.
Okay.
Also es gibt diese Momente noch, die fehlen nicht, aber ich finde so insgesamt ist es weniger. Oder man hat sich dran gewöhnt, ich weiß es nicht ganz genau. Ich hatte aber wahnsinnig Spaß und es hat Bock gemacht und wie gesagt, gestört hat es jetzt nicht. Ich kann warten, ich bin jetzt nicht so heiß wie Frittenfett, dass ich das unbedingt sehen muss, wie es jetzt weitergeht. Es ist ja auch wirklich ein großer Teil der Haupthandlung dieser Staffel ist ja abgeschlossen erstmal bis zum Ende. Von daher... Ich hatte Spaß. War cool.
Also ich finde das total interessant, dass du hier mit diesem Cliffhanger, ja, ich nenne das jetzt mal so, leben kannst, aber bei Severance, wo es halt praktisch ähnlich ist, aber meiner Meinung nach ein wirklicher Cliffhanger ist, hört's hier halt einfach auf. Also ich finde, das geht halt nicht. Das ist so wie...
Ja, sorry, das hat mich, das, wo er mich gedisst hat, warum erzählst du mir das nicht, dass das so scheiße endet? Ja, ja. Das hättest du bei Squid Game auch für ihn machen sollen, wahrscheinlich, Steven.
Also finde ich auf jeden Fall schon strange, da die Wahrnehmung. Ich finde auch, also ich habe mich extrem gewundert. Also ich fand das Overacting hier teilweise echt anstrengend und ich dachte so, war das in der ersten Staffel auch schon so krass? Also mich hat das hier absolut abgenervt an manchen Stellen. Ich finde auch insgesamt die Staffel, also ich bin hin und her gerissen. Ich finde sie auf jeden Fall nicht besser als die erste Staffel. Das hat mehrere Gründe. Ich finde zum Beispiel dieses ganze Drumherum mit dieser Truppe, die dort auf dem Boot rumschippert, finde ich sterbenslangweilig. Ja, es war von vornherein klar, wer dort der Bad Guy ist. Ja, und es geht überhaupt nicht voran und ist einfach nur langweilig. Dann gibt's aber wieder zum Beispiel die erste Folge von der Staffel und die finde ich halt vor allem mit dem Ende der ersten Folge absolut grandios. Es ist so ein geiler Showdown von der ersten Folge, wo er auf den Recruiter trifft, ja, und mit dem dann dort ein Spiel spielt. Absolut mega geil. Durfte ich auch zweimal sehen, die Szene, weil meine Frau beim ersten Mal gucken eingeschlafen ist an der Stelle und dann durfte ich dann am nächsten Tag nochmal schauen und das hat mich nochmal direkt wieder gehabt. Also von daher macht diese Staffel auch Gutes, aber dann, klar, du kannst jetzt nicht nochmal exakt das Gleiche dort auch vor Ort mit den Spielen machen. Es ist gut, dass es neue Spiele gibt und dass das ein bisschen anders aufgebaut ist. Und jetzt gibt's ja die Möglichkeit, dass sie nach jedem Spiel abstimmen, ob sie weiterspielen oder nicht. Und ich find's auch geil, dass es dann diese Dynamiken gibt mit Leuten, die weiterspielen wollen und noch ein Spiel und komm, wir überleben schon und dann hören wir auf und so. Und dass dann da immer wieder wie so Krieg und große Diskussionen und so herrschen. Aber das zieht sich ohne Ende. Diese Abstimmungen, das ist elendig lang. Ich habe mich manchmal echt gefragt, und jetzt nach jedem Spiel, jedes Mal wieder diese Abstimmung, also das weiß ich nicht. Ich finde, so vom Pacing hat das für mich überhaupt nicht funktioniert. Und deshalb gute Stellen und auch Sachen, die mich echt genervt haben und bei weitem nicht so gut wie die erste Staffel.
Ja, es ist überraschend. Aber es liegt bei mir, glaube ich, auch daran, also der große Unterschied mit Severance ist, dass ich halt Severance komplett geil fand. Fand ich jeden Aspekt Hammer und fand es auch sehr frisch, weil es ganz irgendwie so ganz neu war. Und die Serie ist aber auch sehr mysteriös und wirft unglaublich viele Fragen auf, die dann einfach alle nicht mehr beantwortet werden in der ersten Staffel. Und das hat mich so schockiert. Und bei Squid Game ist es mir ein Stück weit egal, weil, ich gebe dir recht, es gibt Aspekte, die sind einfach nicht gut bei Squid Game. So, und die stören mich aber nicht, weil da kommt wieder mein Psychologie-Fan durch. Das fand ich hier halt echt cool, dass die ja, deutlich mehr auf die Gruppendynamiken eingehen psychologisch. Und da hat mich das eben gar nicht gestört, dass diese Situation sich immer wiederholt hat, weil die auch immer wieder ein bisschen anders war. Und das fand ich halt total interessant, weil sie die Nuancen, die in diesen Gruppendynamiken entstehen, wie sich Leute umentscheiden, wie Leute unter Druck gesetzt werden und wie das Ganze zustande kommt, fand ich echt gut getroffen. Also das hat mir gefallen psychologisch und es legt auch mehr Wert auf diese Dynamik in der Gruppe untereinander, wo die erste Staffel noch sehr effektheischerisch so um die Spiele geht und dass da jeder irgendwie überleben will, hast du hier deutlich mehr von diesen psychologischen Aspekten. Und das fand ich cool und kann dann alles andere ausblenden. Deswegen ist es mir auch relativ egal, als dann mitten im großen Action-Showdown halt abbricht, weil das war ein Aspekt der Serie, der mich sowieso wenig interessiert hat.
Und was sagst du zu Thanos? um jetzt hier mal die anderen ein bisschen anzufüttern.
Ja, ist das ein Spacken, Alter.
Aber der hat profitiert vom Overacting. Der hat, weil wenn man das annimmt, dass das so ein Spacken ist und dass der halt auch so eine Karikatur auf diese Social Media Figuren sein soll, dann funktioniert das schon in gewisser Weise. Und also wie er halt auf Drogen bei rotes Licht, grünes Licht halt da über das Spielfeld tanzt, ist schon ganz geil. Also ja.
Ja, also ich hatte viel Spaß. Hat mir gefallen. Befürchte halt, dass mir dann die dritte gar nicht mehr gefällt, weil da geht's ja überhaupt nicht mehr wahrscheinlich um Spiele. Also um Spiele wahrscheinlich sowieso nicht und um die Gruppendynamik glaube ich auch wenig. Weiß nicht, was sie dann da machen.
Lassen wir uns überraschen.
Ja, Mo will nichts dazu sagen. Ich kann nichts dazu sagen.
Ich habe die erste gesehen, war ja kein Riesenfan, deswegen turnt mich die zweite gar nicht an. Wenn ich jetzt auch noch weiß, dass sie dann einfach aufhört, also denke ich mir auch, wozu soll ich mir die Zeit verschwenden? Das ist ja Quatsch.
Naja, ich hatte die erste gesehen, fand die okay, unterhaltsam, geiles High-Concept, hat mich jetzt aber auch nicht so gehypt wie den Rest der Welt. Da dachte ich immer, mit mir ist was falsch. Aber offensichtlich ist da von dem Hype auch nicht mehr viel geblieben. Weißt du, das Ding ist, was ich von Squid Game 2 immer nur lese, sind Interviews von dem Creator, der sagt, ich kann das alles nicht mehr. Und das ist nicht so sonderlich unturned, weil der eigentlich, wenn du das Gefühl hast, der will das gar nicht und das wird alles ausgewrungen. Das muss nicht immer was Schlechtes heißen. Bei Netflix ist es das aber meistens. Und wenn ich, ja, weiß ich nicht, uns treibt da nichts rein, das zu gucken so richtig.
Ja, aber nach der Logik wird ja dann die dritte Staffel ein Musical, ne?
Ach so, dann gucke ich mal wieder rein.
Wenn man ein Filmemacher ist, der aus Versehen irgendwie ein paar hundert Millionen kriegt, dann macht man halt ein Drecks-Musical draus.
Ja. Ganz kurze Serviceleistung noch, wenn dieser Podcast rauskommt, sind es nur noch 5 Tage bis zum Serienstart von Staffel 2 von Severance, um mal was Schönes zu sagen.
Sehr schön. Aber du sagtest ja gerade, der Hype um die Serie ist ein bisschen abgeflaut, also anscheinend zumindest hier ja bei mir so ein Stück weit und auch bei euch. Aber Stand heute 126 Millionen Views, eine der besten Serien aller Zeiten auf Netflix. Also picht sich auch an, zum Beispiel Stranger Things Staffel 4 noch zu überflügeln. Also die Leute haben trotz der relativ langen Pause Bock drauf.
Sei ihnen vergönnt.
So, bei uns gab's dann auch mal wieder die Katastrophenwochen. Eine Serie, die auf Platz 1 der Netflix-Charts war, kam völlig aus dem Nichts. Norwegischer Herkunft, La Palma heißt das Ganze. Und ja, das, was für Berg die Romcoms sind, das sind dann bei uns ab und an die Katastrophenfilme oder Serien. Und hier ist also eine norwegische Familie auf La Palma und ja, ansonsten hast du halt diese Tropes, die man sonst halt auch kennt. Da gibt's ein Forscherteam, was dann halt, also hier so ein Geologie, Erdbeben, sonst was, Institut, was dann natürlich irgendwie mitbekommt, dass da ein Spalt immer größer wird und dann gibt's halt ein Seebeben und ein Tsunami kommt und alle müssen sich retten. Also storytechnisch ist das wirklich nicht neu. Auch die Familie, natürlich ist das Ehepaar zerstritten und die finden nicht mehr so richtig zusammen. Also wirklich, wirklich diese absolut gängigen Tropes und Klischees, die halt irgendwie zu so einer Serie dazugehören. Und die macht aber eins auf jeden Fall richtig, was viele Filme einfach nicht richtig machen können, weil ja eigentlich die Katastrophe immer zu Beginn schon kommt und dann ist das Geilste halt weg, weil dann ist der Kometeneinschlag da gewesen oder der Vulkan ausgebrochen oder ich weiß es nicht. Und hier ist es halt so, dass die Serie halt wirklich erst zum Schluss mit dem großen Beben und auch der großen Welle kommt. Und für eine norwegische Serie sieht die echt verdammt geil aus. Man könnte jetzt sagen, wie sich dann dort einige Personen retten und wie das Ganze gelöst wird, ist physikalisch, glaube ich, nicht ganz korrekt. Ich weiß nicht, ob das so funktionieren kann. Auf jeden Fall spannende Lösung. Ja, so insgesamt kann man das machen? Es ist auf jeden Fall hochwertig produziert und wer auf so einen Katastrophenschmonz steht, der kann da schon mal reingucken.
Niemand braucht Physik in Katastrophenfilmen.
Ist ja, so. Es ist überbewertet.
Ja, ja, eben. Ja, ja. Also da haben wir tatsächlich gemeinsam eine Nische, muss ich sagen. Also dänische oder kaltländische Katastrophenfilme gucke ich tatsächlich auch. Ich habe erst vor kurzem Der Abgrund geguckt, den du auch auf Netflix findest.
Habe ich auch gesehen.
Ja, und das ist schon, das kann man so weglutschen, das ist solide Arbeit, das ist nichts, was einen lange verfolgt, schon gar nicht von der Thematik her. Manchmal wundert man sich über tatsächlich ganz gutes CGI und in so ungefähr 40 Sekunden später denkt man sich, oh Gott, sieht das scheiße aus. Mhm. Aber wenn man das mag, da gibt's ja so einige. Der Abgrund, was habe ich denn das Jahr davor gesehen? Na, auch irgendwas, wo ein Berg pupst und alles geht kaputt. Also,
kann man machen. Ja, das kann da durchaus passieren. Ja. Ihr müsstet hier drin sitzen in meinem kleinen Kapuff, das riecht.
Ja, aber Mo, dann müsstest du doch dich jetzt ein Stück weit angesprochen fühlen, oder nicht?
Ich habe tatsächlich so also das Thumbnail, was mich abgestoßen hat, kann ich dir direkt sagen, ist, dass es eine Serie ist. Weil
vier Folgen.
Ich möchte das komprimiert haben und dann darf es auch nicht viel länger sein als 100 Minuten.
Ja, gibt's vielleicht eine alternative Schnittfassung noch?
Nee, da die Arbeit macht sich keiner bei sowas. Also das kannst du direkt vergessen.
Weißt du, jetzt kritisiert Mo schon Serien dadurch, dass sie Serien sind. Also ich,
also nur in diesem Genre zurecht. Jetzt.
Ach so, Katastrophen,
ich
Serien.
Ich brauche da keine Serie zu.
Katastrophenfilme.
Aber das, okay. Du, wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich das mal anklicken werde. Aus reiner Langeweile. Und wenn es nur beim Kochen ist oder so.
Ich kann auf jeden Fall sagen, bei Freunden von mir durch die Bank weg sind das alles Casual Watcher, kommt die sehr gut weg. Die haben die alle geguckt und fanden sie alle gut.
Ja, so erklärt sich auch dann die Top 1 Platzierung oder wo auch immer sie jetzt.
Wahrscheinlich. Braucht. Absolut. Ja, dann hat Sandro hat das groß angekündigt. Steven hat uns dazu gebracht, eine Serie alle zu gucken. Und da haben wir alle eine Staffel von The Woman in the Wall geguckt. Ja. Und Steven war groß begeistert und hat uns das deswegen sehr ans Herz gelegt.
The woman in the wall in the house from the street
from the neighbor of the Catholic priest.
Nee, who zum Glück is now nicht. Zum Glück
dead and smudged on the ground.
Ja.
Ja.
In Ireland.
Ich habe das ja irgendwie angebracht schon in der Serienfolge, weil ich da schon die ersten ein, zwei Folgen geschaut habe und auch Mo meinte, er hatte da mal reingeschaut. Mhm. Und ja, also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich euch irgendwie anfixen konnte und ich bin vor allem dann jetzt auch gespannt, was der Berg dann letzten Endes sagt, weil der war nach zwei Folgen gar nicht angetan. Das hatte mich ja sehr überrascht, Aber vielleicht kann ja irgendjemand, der Storys besser als ich zusammenfassen kann, erstmal sagen, worum es geht.
Oh, bei der Story ist schon nicht so einfach. Obwohl die Prämisse ist eigentlich, basiert ja auf fast auf einer Tatsachenbericht, ne?
Ja, also die Magdalena Laundries, also Waschküchen, wie sie hießen, waren in Irland leider ein Ding, das sich vom 18. bis spätes 20. Jahrhundert, also bis 1996, wurden die betrieben. Und das sind im Grunde Auffangstellen für sogenannte gefallene Frauen. Was vielen immer noch nicht klar ist, ist, wie schlimm, in meiner Ansicht, katholisch Irland ist und also war und ist. Viele denken ja, ne, schlimmer als in Italien oder sowas wird es nicht. Doch, Irland ist deutlich schlimmer. Und da geht's halt darum, dass die Frauen, wenn sie zum Beispiel schwanger sind, aber noch nicht verheiratet waren und sowas, dann wurden sie in diese Laundries gestopft, die im Grunde nichts anderes als Asylheime sind. Nach außen wurde dann der Menschheit vorgegaukelt, wir kümmern uns um diese Frauen, wir unterrichten sie, wir bringen ihnen bei, wie man sich in der Gesellschaft dann neu platzieren kann. Und wenn die dann Kinder haben, dann zeigen wir denen eben, wie eine Mutter agiert. Wenn aber in de facto, in Wirklichkeit, das eben alles nicht der Wahrheit entsprach, wenn Frauen dort Kinder bekommen haben, dann sind diese oft kurz danach verschwunden. Und wie sich dann 1993, das war so der große Knackpunkt, rausgestellt hat, gab es tatsächlich diese sogenannte Wäschereien, die unmarkierte Gräber aufgestellt haben für Babys, die nie verstorben sind, sondern die Babys wurden an Leute verkauft, die Babys haben wollen, aber keine kriegen können. Also eine ganz perfide Geschichte, und das ist so der Hintergrund hinter dieser Geschichte. Wir lernen die Hauptdarstellerin kennen, gespielt von der tollen Ruth Wilson. Die, was hast du gesagt, Berg? Die Frau mit der Lippe?
Die mit der Lippe.
Ja, die
mit der Lippe. Sie heißt ja Lorna.
Lorna,
genau. Die Metal-Fans atmen auf. Lorna Shore ist in der Haus. Lorna
Shore. Da sind die Breakdowns wieder. Ja,
Lorna Brady, wie sie hier heißt, ist eben eine gefallene Frau, die früher in dieser Laundry leben musste, dort auch ein Kind zur Welt gebracht hat, von dem sie für sich immer gedacht hat, dass das da stimmt irgendwas nicht, mein Kind. Sie hat sie nie gesehen. Es hieß dann halt eben, dass sie verstorben ist. Und Lorna hat sich davon nie wiederholt. Wir lernen Lorna kennen als eine Erzählerin, der wir überhaupt nicht trauen können, weil sie hat psychische Anfälle, sie trinkt sehr viel, sie schlafwandelt, dann hört sie das Schlafen ganz auf, weil sie eben vor ihren Träumen davonlaufen will. Und die Geschichte dreht sich halt eben darum, dass Lorna eines Tages eine tote Frau bei sich in der Wohnung entdeckt und die kurz entschlossen in der Wand verstecken will. Das ist jetzt so dieser Teaser, den ihr auch im Trailer seht. Und es entspinnt sich daraus eine Geschichte eben um diese Vergangenheit. Es gibt einen weiteren Mord an einem Priester. Und wie das dann alles zusammenhängt, das ist The Woman in the Wall. Bisschen düster, wie ich finde, oder sehr düster sogar, weil es ein sehr ernstes Thema ist. Mystery Thriller würde ich das jetzt mal nennen. Ich glaube, da stimmt ihr mir zu.
Ja.
Und ja, ich fand das gut.
Jo, läuft auf Paramount Plus. 8 Folgen. Viel Spaß, Leute.
Ja,
6 Folgen.
6 Folgen. Ich wollte nicht bloß, ja. Mir ging es in der Info wirklich eher darum, wo es läuft, weil ich hätte ohne euch von der Serie nie was gehört.
Ja. Ich glaube auch, das ist keine, mit der du hausieren gehst, groß. Und es ist, wenn dir das zu dunkel ist oder du mit dem Thema nichts anfangen kannst und vor allem, wie ich finde, auch mit der Art, wie das gedreht ist. Weil bis wir wissen, was mit Lorna abgeht, musst du schon 2-3 Folgen investieren, um zu verstehen, dass sie eben einen an der 12 hat und warum das so ist und was dann alles noch so passiert. Weil es ist ja im Grunde, es ist eine relativ simple Detektivgeschichte, aber auch der Detektiv ist eben nicht einfach nur ein Cop, der aufs Land geschickt wird und damit umgehen muss, dass die Leute da weder mit ihm reden noch überhaupt irgendwas mit ihm zu tun, geschweige denn irgendeinen Fall zu lösen wollen, sondern auch dieser Detektiv hat eine Vergangenheit, die zu diesen sogenannten Laundries führt, und das macht es halt alles nachher ziemlich rund und spannend, ja.
Was du gerade so beschreibst, ganz kurzes Zwischenfazit, Steven, weil das brennt mir gerade auf der Zunge, weil das endlich mein Problem, was ich mit der Serie hatte, auch gut verbalisiert. Ich fand es nicht düster genug. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich das gemocht, dass die so leichtfüßig auch teilweise erzählt ist und teilweise auch ein bisschen sarkastisch und funny war. Ne, dazu kommt dann diese schrullige irische Fischerdorf dort noch dazu. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, jetzt kommen gleich Simon Pegg und Nick Frost um die Ecke. Gut, die sind jetzt nur in England, aber so wirkt es vom Feeling her und von den Leuten und so. Und das hat mich gleichzeitig immer wieder, das war so richtig, das ging immer so hin und her in mir, so dass ich denke, Mann, jetzt mach doch mal irgendwas richtig Spannendes, geh doch mal richtig all in. Und auf der anderen Seite habe ich mir immer gedacht, wenn die dann sich mehr diesem Fall widmen, habe ich gesagt, ach nö, setz dich doch einfach wieder in die Kneipe mit deinen Typen da und ich schwelge ein bisschen in dieser Atmosphäre. Und das war so ein bisschen mein Problem. Das war für mich nicht so richtig Fisch noch Fleisch, weil die Serie war einfach sehr, sehr kreativ in ihrer Erzählweise. Und da waren so viele tolle Aspekte drin, dass man sie gar nicht so richtig in ein Genre packen kann. Weil ein Krimi, ich mag keine Krimis, war es definitiv nicht so ein alter, langweiliger, schnöder Krimi. Die war schon teilweise auch ein bisschen surreal und sowas dann teilweise. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, als würde die sich dann manchmal auch selbst nicht richtig ernst nehmen und eher so ein bisschen auf diese Schrulligkeit setzen, als auf dieses Verbrechen, was mir dann gar nicht so richtig erzählt wurde in seinem Ausmaß, dass es mich richtig erwischt. Also so, wisst ihr, meine Gefühle sind sehr ambivalent in dieser Serie.
Also du wirst ja dieses Jahr noch, Entschuldigung, Steven, du wirst ja dieses Jahr noch ein zweites Mal Gelegenheit haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil du ja einem guten Film, in dem Cillian Murphy mitspielt, nicht aus dem Weg gehen kannst. Und wenn Emily Watson dabei ist, auch nicht. Denn Small Things Like These, denn ein neuer Film von Tim Millens, behandelt dasselbe Thema. Also in der alten Zeit, anderer Aufbau, aber halt eben dieselbe Thematik. Insofern sind wir für den Film jetzt nach der Serie auf jeden Fall bestens gewappnet. Vielleicht schafft der ja was, was die Serie dir da vorenthalten hat.
Also ich kann ein Stück nachvollziehen, was Sandro meint. Für mich gilt das aber nur für den Anfang der Serie. Ich finde, dass die sich von Folge zu Folge gesteigert hat und dass diese Schrullige, auch zum Beispiel der Sergeant Aiden, der dort vor Ort, der Dicke, der dort, seinen Job macht, der wirkt ja am Anfang auch so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, soll das eine Art Comic Relief sein oder nicht, aber hinten raus wird sowohl sein Charakter als auch die anderen, das zieht schon alles an und es spitzt sich schon alles auf das Finale zu und das finde ich eigentlich total toll an der Serie. Und vor allem halt Ruth Wilson fand ich absolut großartig. Also ich habe sie selten so abgefuckt gesehen wie hier. Das bringt die Serie auf jeden Fall geil rüber. Die hat da auch echt ein cooles Design. Also es ist in ihrer Wohnung. Weiß auch nicht, ob ich da wohnen wollen würde. Das fand ich alles wirklich gut. Und das dann noch mit der Stimmung, die durchweg halt irgendwie dieses Mysteriöse hält. Ich fand das wirklich, wirklich ziemlich gut insgesamt. Also die kam ja für mich aus dem Nichts. Wir haben die einfach auch per Thumbnail entdeckt auf Paramount und dachten, es klingt doch gut. Ruth Wilson ist dabei, warum nicht? Und für mich war das auf jeden Fall ein kleiner Knaller.
Bergio.
Jetzt muss ich meine Gedanken dazu formen. Mir geht's ähnlich wie Sandro. Es war auf jeden Fall so, dass ich ganz, ganz schwer reingekommen bin und wie gesagt, ich hatte die ersten zwei Folgen an einem Tag geguckt und dann erstmal nicht mehr weitergeguckt und die fand ich wirklich beide nicht gut. Die haben mir nicht gefallen und je länger die Serie lief, desto mehr konnte ich auch identifizieren, was mir nicht gefallen hat. Und das ist im Prinzip das, dass der eigentliche Kriminalfall und die Geschichte dahinter und wie die dann das langsam aufdecken, das fand ich richtig gut. Also das fand ich, das hatte sogar, das wäre eine gute Grundlagenstory für eine Staffel Broadchurch. Beispiel, da hätte es übelst reingepasst. Da hätte ich das richtig geil gefunden, wenn du das geerdet erzählt hättest. Ich habe so ein bisschen dann das Gefühl gehabt, und das ist auch mein Fazit, die Serie hat nicht das Selbstbewusstsein gehabt, zu sagen, wir haben hier einen guten Fall und den erzählen wir richtig gut. Sondern haben sich gedacht, ja, wir brauchen nur irgendwas Fetziges, irgendwas, was die Leute zieht, irgendwas mit Mystery und irgendwas mit einer Frau in der Wand klingt doch geil. Und das habe ich alles nicht gebraucht. Und ich finde auch, die titelgebende Frau in der Wand braucht kein Mensch für die gute Story. Weil du kannst das erzählen ohne das. Und du kannst es auch erzählen, ohne dass du eine unzuverlässige Erzählerin hast. Und du kannst es auch erzählen, ohne dass die im Zentrum stehende Lorna irgendwie so einen an der Klatsche hat und so Visionen und der, das, also du kannst diesen ganzen Mystery-Aspekt eigentlich weglassen. Auch, dass dieser Polizist immer in diesen komischen Tunnel sich als Kind wegrennen sieht und so. Das fand ich alles unpassend und das hat mir auch nicht gefallen. Aber der Fall selber, der ist richtig gut und der ist auch das, was die Serie für mich dann gerettet hat. Also hinten raus fand ich sie schon insgesamt gut. Ich brauche aber dieses ganze Zeug drumherum nicht. Ich brauche nur den Fall, der ist super und der ist auch gut aufgearbeitet. Auch die Hintergründe zu den Figuren und so. Ich fand das schon cool, dass der Polizist, der da aus Dublin kommt, auch eine Verbindung dazu hat. Das finde ich, das hat viel gebracht für den Verlauf der Story und für die Beweggründe der Person, wie die sich verhalten. Und auch der angesprochene Polizist in dieser kleinen Stadt, dass der da auch irgendwie dann auftaut zum Ende der Serie hin, das macht alles viel Sinn. Also das ist gut geschrieben, so wie dieser Fall sich entfaltet. Aber das ganze Heischerische drumrum und dass du sie quasi am Anfang siehst, wie sie da irgendwo auf der Landstraße, weil sie gerade geschlafwandelt ist, aufwacht und dann zurückgeht und diese Leiche findet und so, das hätte ich alles nicht gebraucht. Aber der Fall ist super.
Also ich persönlich fand genau das, was die Serie halt so besonders macht und heraussticht aus der Masse. Also mir hat das total gefallen. Es
wird
auch das
sein, was die meisten an der Serie catchen wird. Aber ja. Ich habe das halt nicht gebraucht.
Ja, weil es auch nicht so richtig konsequent ist. Ne? Du hast, wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, das ist echt düsteres Zeug. So in dem Moment, wo es losging. So, dann merke ich, okay, das ist... Ne, dann hast du die Kommentare von ihrer Umgebung auf sie so und dann wirkt das alles so plötzlich halt wie so eine kleine BBC-Serie in einem kleiner BBC-Serie in Krimi in einem Dorf. Da dachte ich, hä, was ist denn das jetzt? Dann ist das halt alles auch noch sehr limitiert inszeniert, natürlich auch, weil es jetzt nicht die teuerste Serie aller Zeiten war, hat trotzdem ein paar schöne Kniffe gehabt, so möchte ich gar nicht jetzt bemängeln. So, und dann, genau, und dann war ich auch mitten in der Serie und man ist so verloren. Wofür interessiere ich mich hier gerade? Es sind viele Aspekte, einzelne Aspekte, die funktionieren, aber irgendwie, es gibt ja ein Reveal, ne? Sie findet ein Dokument. Das war für mich so ein gutes Beispiel. Ich habe nichts gefühlt in dem Moment. Sie hat sich da einen Arsch abgespielt. Aber ich dachte mir so die ganze Zeit, okay, kommt mal bitte weiter voran. Ich will, ne? Und das ist nie ein gutes Zeichen.
Das ist witzigerweise ein gutes Stichwort. Also, ganz ehrlich, ich habe halt manchmal zwischendurch gedacht, sind die ein bisschen dumm? Also ich bin halt schon wirklich, wir sind alle deutlich schneller auf die Lösung gekommen, als die sich dort halt tagelang irgendwas, ach so ist das. Und also
deswegen wird ja das Dorf auch so einfältig gezeigt. Ich find, ja, und das,
ja, also ja. Das hat mich auch so ein bisschen gestört. Das ist okay, das kann man so machen. Aber mich hat das gestört, dass ich mir dachte, sag mal, wie blöd seid denn ihr? Zählt doch mal eins und eins zusammen.
Hat er das schreiend also vom Fernseher gesessen und gesagt, was ist das ja? Wen kann ich anrufen?
Aber ich will es jetzt auch wirklich nicht kaputt reden. Das wird vielen Leuten gefallen und das hat eine gewisse Qualität und wie gesagt, es ist sehr gut geschrieben. Ich finde halt eben nur für mich, bei 6 Folgen fängt es erst mit dem Fall so richtig, richtig in der 4. Folge an. Das ist zu spät. Und davor ist halt nur so ein Aufbauen von so einer mysteriösen Stimmung, die vielleicht, wie gesagt, viele dann da reinzieht und ansprechen wird, mich nicht so.
Aber trotzdem, ich meine, allein an diesem Gespräch, wisst ihr, schaut euch das mal an, macht euch ein eigenes Bild.
Genau.
Das ist auf jeden Fall eine Serie, die eure Zeit da wert ist. Und sie geht nämlich tatsächlich ein bisschen unter. Das ist halt so.
Deswegen, ja, das ist wirklich so.
Und deswegen dadurch, haben wir sie jetzt alle geschaut für euch. Genau.
Richtig. Und dadurch, dass sie jetzt so auf Paramount+ verfügbar ist, macht es das halt nicht besser für die Auffindbarkeit.
Zwischen den ganzen Tyler Sheridan Serien, es geht ihm ein bisschen unter, ne? Das ist halt so.
Übrigens, ich hab den Pilotfilm oder die Pilotfolge von Yellowstone geguckt.
Geil, nur noch 3 Jahre, dann können wir drüber reden, Steven, endlich.
Ist dran. Ja, ne, ich muss sagen, auch wenn es mich zum Ende gecatcht hat, ist Farm und Pferde und das ist echt nicht mal...
Was ist, so kam das jetzt überraschend um die Ecke für dich?
Stolzes Tier.
Ja, aber, ja, nee,
die überraschend reiten.
Nicht natürlich. Die reiten.
Warum fahren die nicht Auto, Mann? Aber die fahren auch viel Auto, aber nicht so viel wie der Pinguin.
Ja.
Das ist auch schwer.
Pinguine können Auto fahren?
Jetzt wird's... So, Leute.
Jetzt wird es aber absurd, ja. So, ja. Dann kommt jetzt also das Grande Finale. Ich glaube, ich übertreibe dort nicht. Und die anderen drei, die werden ab jetzt übernehmen. Also hier, Cobra, übernehmen sie. Denn ich muss hier mein Zimmerchen räumen. Außerdem will ich ja auch nicht gespoilert werden, weil ich den Film auch noch schauen werde. Aber die drei, die nehmen das jetzt erstmal hier schön auseinander. Und das dauert bestimmt nicht nur 5 Minuten. Ich bin gespannt. Habt viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei.
Yes. Krzyzikowski,
Dr.
Stivovic.
Ja, vor allem Steven will nicht gespoilert werden. Ne? Der Film, also die Vorlage ist jetzt 100 Jahre alt. Können wir das mal?
Weiß ja auch nicht genau, was man da spoilern sollte, ja, aber die kleinen Veränderungen. Ja. Die kleinen Veränderungen.
Dracula, also wir reden über Nosferatu, falls wir es noch nicht erwähnt haben. Reden jetzt über Nosferatu. Und Mo lacht das Herz, würde ich sagen. Der hat sich tierisch drauf gefreut, dass dieser Film kommt. Mhm. Ich sogar auch. Und ich kann, wie gesagt, ich habe mit Vampirsachen so ein bisschen meine Probleme. Ich probiere es immer wieder. Aber ich merke jedes Mal auch, es ist wirklich nicht so mein Ding. Und ich probiere es aber trotzdem. Und wenn Robert Eggers dran steht, der wirklich fantastische Filme gemacht hat, dann bin ich dabei.
Ja. Und hast du jetzt deinen Spaß gehabt oder nicht?
Hab ich gehabt.
Spaß.
Witzigerweise auch. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so spät zu einer Vorstellung im Kino.
Ging das?
Hab mir den, war das für dich okay? 22.50 Uhr angeguckt, war super.
Okay. Ja. Wie wollen wir uns dem jetzt widmen? Wollen wir einfach nochmal auf unser Vampir-Special aufmerksam machen?
Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Das kam ja sehr gut an und es schadet nicht, wenn man sich den Teil, wo wir über Nosferatu reden, vielleicht nochmal antut.
Kam Halloween 2023 raus? Wenn ihr mal in unserer Chronik scrollt, war ein Spezial, ging nahezu 3 Stunden. Wir haben alles aus dem Vampir-Genre quer gecheckt, fast alles. Alles geht, glaube ich, gar nicht. Nosferatu hat einen großen Teil gespielt, historisch. Das können wir quasi damit überspringen. Aber wir sind dabei rausgegangen, dass wir dass Mo und ich das Original von 1922 von Murnau mit Max Schreck als Graf Orlok sehr lieben. Einfach historisch gesehen, einfach auch, was das für einen Stellenwert für die Filmgeschichte hat. Einfach auch wegen der Musik, wegen der Inszenierung, wegen dem Kult, wegen den Bildern. Das hat sich so eingebrannt bei ihm schon ein bisschen eher. Ich habe es dann nachgeholt und jetzt ist es für mich auch ein absoluter Meilenstein, den ich hier in einem schönen Mediabook liegen habe. Dann gab es in Ende der 70er Jahre eine Version von Werner Herzog mit Klaus Kinski in der Hauptrolle, die ist nicht minder interessant, für mich nicht ganz so gut. Das liegt aber vor allem an der ganzen Krautrock-Dudelei, die die ganze Zeit kommt. Und der Shaky Cam, aber ansonsten trotzdem eine tolle Inszenierung von Graf Orlok, beziehungsweise da, ja, Dracula genannt, aber es ist trotzdem Nosferatu. Und jetzt haben wir die nach fast 50 Jahren wieder, lustigerweise, die dritte Variante dieses Urstoffes von dem Originalfilm von 22. Habe ich das halbwegs richtig erklärt, Mo?
Das hast du, ja. Ja.
Und ich sag mal so, was die reine Geschichte angeht, bin ich, glaube ich, als wenigster Vampir-Nerd von uns am ehesten prädestiniert, mich da kurz zu fassen, was den Hintergrund zur Geschichte angeht, denn Nosferatu 1922 von Murnau quasi verfilmt ist die Dracula-Story von Bram Stoker. Und er hat damals schon Schiss gehabt, dass er Rechtsprobleme kriegt und hat deswegen die Namen alle geändert. Es ist aber im Grunde genommen fast schon 1:1 diese ganze Geschichte und hat auch Probleme gekriegt und lange Zeit waren ja auch die Kopien von diesen Filmen dann auch mal vernichtet und es gab immer wieder Bruchstücke und der wurde dann irgendwann mal wieder zusammengesammelt und dann auch später 2005 von der Murnau Stiftung restauriert und ist jetzt quasi dann auch wieder verfügbar. In dieser Geschichte geht's ja dann im Prinzip darum, dass ein Immobilienmakler Kontakt hat mit Graf Orlok, der in Transsilvanien sitzt, ein ruinöses Gebäude in Wisborg sich kaufen möchte und der schickt seinen jungen Adjutanten Thomas Hutter nach Transsilvanien, der sich dann für diese sehr lange und beschwerliche Reise von seiner jungen Frau trennen muss, sozusagen, um dahin zu fahren, den Vertrag zu unterschreiben und das ganze Ding hieb- und stichfest zu machen. Und in der Verfilmung hier von Robert Eggers konzentrieren wir uns sehr auf die Frau, die zurückbleibt zu Hause, Sehnsucht hat Und wir haben im Prinzip in dieser Version ihr angedichtet, dass sie eine sehr, 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 sehr starke Verbindung zu dem Untoten hat. Und das gibt es natürlich auch im Original, dass sie so Visionen bekommt und von ihm quasi eingenommen wird. Aber das ist hier deutlich mehr im Fokus. Und wir haben viel mit ihrer Gefühlswelt und allen um sie herum zu tun. Das ist so, würde ich jetzt sagen, mal der Hauptunterschied. Ich habe mir auch das Original angeguckt von 1922, habe ich getan. Ich habe jetzt einfach die Verlegenheits-5 von 10 gegeben, was dem nicht gerecht wird, das ist mir schon absolut klar. Aber ich muss auch so ein bisschen nach meinen Dingen, was mich so unterhält, bewerten. Und das ist halt einfach schwer zu gucken, finde ich. Das ist natürlich nicht mit Sehgewohnheiten zu vergleichen, wäre ja auch unfair. Ist wie gesagt 100 Jahre alt, aber da fällt es mir halt schwer, so diesen Maßstab anzulegen. Ja, das war aber vor 100 Jahren und dafür ist es bahnbrechend. Ja, ist es, sehe ich alles, hat mich trotzdem deswegen nicht mehr unterhalten.
Aber interessant, also, oder? Schon gewesen. Vor allem wie Orlok, der muss, die Vorstellung, wie das Kinopublikum einfach Schiss gehabt haben muss vor dieser Figur.
Ja, aber das ist wirklich, das bedarf wirklich viel Vorstellungskraft, diese Lorbeeren zu geben. Weil wenn der Film, sind wir ehrlich, wenn der Film so jetzt rauskommen würde, das würde niemand gucken, weil es, ja, ist ja auch ein unfairer Vergleich, aber trotzdem ist es ja das. Und deswegen fiel mir das schwer, ich erkenne aber das Genie, was darin liegt, schon. Und kann aber einfach dann, hab das nach Nosferatu von Eggers geguckt und konnte das dann also auch ein bisschen besser alles auch einordnen und so. Das war schon gut und das hat natürlich alles Mögliche geprägt, was wir heute über Vampirfilme kennen und so weiter und so fort. Das wird dem niemand nehmen und die Ikonografie ist absolut da. Und jetzt haben wir die Version von Eggers.
Ja, wer will? Sandro.
Nee, ich habe schon mal. Nee, mach du mal. Man hat
dann mach ich ja, mal. Mach was soll ich machen? Also, wir würden vielleicht das ein oder andere sagen, das durchaus als Spoiler gelten könnte, ne? Wir wollen hier so ein bisschen frei von der Leber quasseln.
Gerade was im Orlok selbst geht, da sollten wir vielleicht einen Spoiler-Jingle reinhauen, weil das glaube ich für.
Ja. Ja, also dann machen wir ganz kurz ein Fazit über den Film, dass die Leute noch spoilerfrei wissen, genau, was wir davon halten.
Okay.
Ich würde mal anfangen, ich habe dem eine 8 von 10 gegeben, dass man das irgendwie so ein bisschen einordnen kann, weil der sehr hochwertig gemacht ist. Also du siehst schon, wie man es kennt von Robert Eggers, das ist ein Nerd, der liebt die Vorlagen und der wollte dem sehr gerecht werden. Mit Abstrichen sicherlich. Also es gibt auch Aspekte, die finde ich nicht so wahnsinnig gelungen in diesem Film. Vor allen Dingen, also wir sehen diesen Film sehr in so entsättigten hellblauen Tönen. Also da ist der Schritt zum Schwarz-Weiß nicht mehr weit weg, den hätte er tun können. Ich glaube, das hätte dem Film gut getan. Ich finde, er sieht an vielen Stellen ein bisschen zu digital glatt aus und kriegt dadurch so ein bisschen so einen Fantasy-Charakter, den ich lieber getauscht hätte gegen einen rohen Charakter. Also ich finde, der Film darf grisslich aussehen, der darf hart sein in seinem Look und das hätte ich mir gewünscht. Das ist so eine Entscheidung, die ich nicht so erwartet habe, aber trotzdem ist all das, was er macht in diesem Film, sieht fantastisch aus. Also Kameraarbeit ist geil, wie er Räume nur mit Kerzen beleuchtet, ist geil. Die Kostüme sind der Hammer. Die Schauspielleistungen sind eigentlich auch durchweg alle gut, auch wenn das nicht jedermann sein Fall sein wird. Das ist schon cool und ich finde auch die Inszenierung gut. Und der letzte Shot im Film ist schon auch wirklich fantastisch. Mhm. Also mir hat er gut gefallen. Auch wenn es nicht mein Ding ist oder gerade trotz dessen, es ist wirklich ein guter Film und der ist schon, ja, den mochte ich.
Gut, dann springe ich rein, weil unterstreiche ich. Jetzt hast du ja das Original gesehen, jetzt weißt du auch vielleicht, warum er keinen Schwarz-Weiß-Film gemacht hat. Ich glaube, er wollte eher ein bisschen expressionistischer wirken und deswegen auch sehr surreale Bilder kreieren. Was zum Beispiel ja Herzog damals nicht gemacht hat, deswegen mochte ich das Original auch wesentlich mehr. Egal, ich drifte wieder ab. Deswegen mochte ich den Look sehr, hatte damit mit der Darstellung keine Probleme. Was du meintest mit den Darstellern, ich fand die auch sehr gut, gerade wie sie auch gesprochen haben, wie sie das verkörpert haben. Gerade das Element Angst wird hier von allen, die Angst ausstrahlt, ich glaube von allen, außer Orlok selbst meinetwegen, sehr gut rübergebracht im Schauspiel. Ich glaube, das ist eines der schwerst zu spielenden Emotionen. Gerade Nicholas Holt macht das auch fantastisch in dem Film. Fand ich toll. Ich fand die Theatralik des Films und diese Langsamkeit, dass vielen auf den Sack gehen wird. Ich fand das großartig, gerade weil man das Source Material liebt. Und ich mochte auch Orlok, kommen wir später nochmal zu. Ich mochte den Film. Ich weiß nicht, irgendwas hat mir gesagt, ich kann ihm keine volle Punktzahl geben. Ich glaube, der muss bei mir noch wachsen. Weil der war halt schon, was mich ein bisschen genervt hat, waren so sinnlose Jumpscares, die der Film hatte. Das brauchte der gar nicht. Vielleicht wollte er sich dann an ein modernes Publikum anbiedern oder sowas. Und ja, es ist halt viel Theaterschauspielerei. Das wollte er aber, deswegen ist es schwer für mich zu kritisieren. Manchmal war es aber ein bisschen too much vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber ansonsten muss ich sagen, was ein Brett. Und jeder Straßenzug, jedes Schild, alles ist halt einfach makellos durchgestylt. Und ich liebe diesen Typen dafür, dass der so hochwertiges Genre-Kino macht.
Ja, also auf einer Skala von 10 hat er bei mir eine 7. Der ist wunderschön. Die historischen Kostüme toll, Kameraführung toll. Die Art, die Hommage, die er dann an Murnau zeigt mit dem Schattenspiel. Hier natürlich viel intensiver, was der Schatten kann und was Orlok aus der Ferne quasi leisten kann und sowas, fand ich toll. Ich weiß nicht, ob die Ratten echt waren und trainiert oder CGI, aber ich fand das super. Also deutlich besser als bei Herzog mit seinen 20 Ratten, die er da hatte. Und hier hast du halt eben mal eine anständige Menge. Er fällt ein bisschen flach für mich tatsächlich durch diverse Dinge. Ich verstehe noch dieses Blau-Schwarz. Für mich war das eher auch wieder der Hommage-Gedanke an Murnau, der ja nur am Tage drehen konnte und durch einen Filter dann hinterher quasi die Nacht dargestellt hat. Und je nachdem, welche Variante du jetzt von Nosferatu gesehen hast, sieht man das mal mehr, mal weniger, dass dieser Blaustich die Nacht darstellt. Und das ist meiner Meinung nach eine 1:1 Kopie. Die Idee von Eggers, mehr Hintergrund zu geben, Ellen eine andere Rolle im Grunde zu schreiben, ist gewagt. Das ist jetzt die dritte Verfilmung. Bei der zweiten gab es schon eine ganz gewagte Änderung, nämlich dass in dem Werner Herzog-Film ja generell einfach das Finale ein anderes ist, wenn man das so will. Und hier ist es halt so, im Grunde ist das derselbe Film, nur eben expliziter, sei es mit der Gewalt, sei es auch mit dem Sex, wo früher eine verhuschte Schwarz-Weiß-Ellen uns nur durch ihr Schauspieler ahnen lässt, dass sie irgendwas fühlt, was Orlok tausende von Kilometer weiter zu ihr sagt oder sowas, hast du das jetzt hier ganz explizit. Im Grunde unterhalten die sich und knattern später. So, und das ist natürlich schon, da muss man sich drauf einlassen. Sieht super aus, aber ich glaube nicht, dass der noch wächst. Ich wollte auch noch ein zweites Mal ins Kino gehen, warte jetzt aber, dass ich den dann im Original gucken kann. Ich habe meine Probleme mit dem Film, aber wenn ich alle 50 Jahre ein Remake kriege, dann bin ich fein damit, weil was der erste bei mir ausgelöst hat, kann keiner mehr wiederholen, weil das sind dann alles nur noch Wiederholungen jetzt. Und wenn du, Berg, jetzt nochmal den von Herzog sehen solltest, jetzt, dann wäre dein Triple fertig. Dann wirst du wahrscheinlich sagen, dass der wiederum Elemente hat, die albern wirken und billig inszeniert, so die Szene auf dem Marktplatz, die eigentlich eine ganz wichtige Szene ist, ne, das letzte Supper, was hier anders dargestellt wird, bisschen intensiver. Da merkt man bei Herzog, dass er manchmal so ein bisschen wie so ein, weiß nicht, es wirkt ein bisschen glatter und staccato-mäßig. Also insofern, abschließend, ist sehr gut gemacht, Kulissen sehen toll aus, die Klamotten sind toll, für mich nur leider nicht ideal besetzt. Ich habe echt Schwierigkeiten mit der Besetzung. Ich weiß nicht, was Aaron Taylor-Joy hier gemacht hat und warum die Corin hier drin rumläuft. Ist mir ein absolutes Rätsel, warum die so große Rollen bekommen haben.
Aaron Taylor-Johnson zu seiner Verteidigung ist nicht.
Ja, die machen nichts. Die geben dem Film nichts, was er gebraucht hätte. Ich mochte auch die Art, wie Johnson da gespielt hat, nicht, aber vielleicht ist das auch, dass McCraven einfach meine Synapsen kaputt gemacht hat und immer wenn ich den jetzt sehe, erwarte ich, dass er sich die Felljacke anzieht, ich weiß.
Also was mir jetzt insbesondere zu dem einfällt, ist, finde ich, dass du siehst den ja im Original nur, ich glaube, in zwei Szenen oder drei Szenen maximal. Und da siehst du nicht viel von Friedrich, ihm, von dieser Figur, von Harding, ja, also genau, von dem Räder. Und ich finde, ich habe ja zuerst den neuen jetzt gesehen und ich finde, das bisschen, was du von dem im Original siehst, ist die perfekte eingedampfte Essenz dessen, was ich als Langversion gesehen habe. Also ich finde, in dem Sinne ist es eigentlich perfekt gewesen.
Wobei ich ihn aber überraschend gut fand. Ich war jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber man hat das ja wahrscheinlich auch gemacht, damit wir einen Kommentar, der nicht nur von Ärzten und von Helsing bzw. Eberhard von Franz bekommen, auf diese Reaktionen, die halt schon sehr exorzismusmäßig sind. Und dadurch, dass man das halt so groß gemacht hat, ihre Krankheit, musste natürlich auch irgendjemand haben, der involviert ist und mit ihr mitleidet, weil ja Harker selbst nicht da ist. Und deswegen fand ich es okay. Aber ich verstehe, was ihr meint. Wobei man sagen muss, die Rolle von Harding war ja in Bram Stokers Dracula auch größer. Er ist ja auch bis zuletzt mit am Start gewesen.
Ja, aber da reden wir dann wieder darüber, also das hier ist nicht Dracula.
Ich verstehe
das
schon,
hier
aber...
Das ist ein Remake von Nosferatu.
Ja, und hat man die Figur auch größer ausgebaut, das wollte ich eigentlich nur so sagen.
Und wenn Herzog Eier in der Hose gehabt hätte, hätte er diese Scheiße gelassen, seinen Vampir Dracula zu nennen.
Das ist einfach, das war wirklich doof, ja.
Das ist ein dummer Move, der in diesem Dreiergespann keinen Sinn macht und das macht es auch blöd. Und beim Bram Stoker Dracula hast du ja einfach, das ist ein Assembly-Film. Das ist so, Avengers, kommt mal alle zusammen, wir machen jetzt was. Weil da sind dann vier Charaktere, die sich alle um die zarten Frauen bemühen. Da hast du diesen Cowboy-Charakter, da hast du diesen Nerd-Charakter, da hast du diesen durchgeballerten Van Helsing.
Ja.
Das ist wie so ein Western-Ding. So. Und hier ist es halt so, ist auch egal. Also die Veränderung, ich fand sie nicht nötig, die Rolle ist zu groß, aber natürlich macht es auch Sinn, dass man die beiden jetzt verheiratet, was im Original auch nicht der Fall ist, da ist Anna seine Schwester, damit sie Kinder haben, damit den Kindern was passieren kann. Das macht total Sinn, weil
wir sind übrigens noch nicht im Spoiler-Part.
Wir sind 2025, wir wollen ja ein bisschen Blut sehen. Ne?
Also Kinder sterben ist immer gut.
Ja, oh. Wenn den beiden Nosferatus davor was gefehlt hat, ist es Blut.
Aber dann, gut, jetzt kommen wir doch Glocke. Damit einfach in den Spoiler-Part.
Dingel, 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 dingel.
Ding, ding, ding.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich's hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
Und ich muss auf jeden Fall noch in ein was einsteigen. Das hat mir nämlich an dem Film mit am besten gefallen. Das hatte ich nämlich gar nicht jetzt erwähnt.
Der Pornobalken.
Geht doch wieder ein bisschen. Nee. Wenn er mit dem Schiff in die Stadt kommt und die Pest und die Ratten mitbringt, das ist so geil gemacht. Also du merkst halt wirklich richtig, es kommt nicht nur dieser Dämon, es kommt nicht nur dieser Typ, es kommen auch die Ratten, es kommt Krankheit, es kommt Elend, es kommt Angst. Das ist richtig gut getroffen. Also das fand ich wahnsinnig gut.
Ja, da könnte ich mir eine alternative Schnittfassung mit einigen Szenen von dem Demeter-Film vorstellen. Das ist ja auch, das sah wirklich geil aus. Das ist so. Und gerade, deswegen sagte ich das vorhin noch mit den Ratten, wenn du hier nicht spaßt mit Ratten, die nur einfach als allgemeiner Krankheitsüberträger bekannt sind, also keiner mag Ratten. Ich hatte als Punk früher mal zwei zu Hause und so, aber das sind ja andere Formen von Ratten. ich fand auch, das sah richtig geil aus. Das hat mir auch viel Spaß gemacht.
Ja, auch, dass dann einfach auf der Straße Leute liegen und überall kleben 5, 6 Ratten dran und knabbern und so, das ist halt schon richtig übel gewesen. Also das war unangenehm einfach beim Gucken und das soll es ja erzeugen, das ist schon gut.
Ja.
Red mal über den Schnorris im Raum. Hä? Red mal kurz über Graf Orlok. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Weil ich fall mal mit dem
Pimmel ins Haus.
Mit dem Pimmel ins Schloss.
Nori ins Haus. Ne?
Ich fand's großartig. Ich wusste es aber auch. Erstmal, also aus irgendeinem Grund wusste ich schon, sage ich jetzt mal. Und dadurch wurde natürlich, ich war mit zwei Leuten im Kino, rübergeschaut, als man das erste Mal sah, waren so sichtlich irritiert. Und ich habe jetzt natürlich auch schon deswegen, weil ich das wusste und mich auch ein bisschen damit, also diese Orientierung an diesem Graf Vlad und allem so, das macht ja durchaus Sinn. Und ich habe tatsächlich sogar noch mal reingelesen, auch wenn das Dracula ist. Aber man weiß ja auch nicht, was Eggers geritten hat. Er will ja sehr akkurat sein. Und Eggers ist ein Typ, der, wenn der Ich stelle mir jetzt richtig vor, wie er in seiner Nerdhöhle hockt und überlegt, wie sieht denn ein verfallener, transsilvanischer Oligarch, was auch immer, aus? Oder was auch immer jetzt der Orlok mal war, das weiß man ja nicht so richtig, weil was Dracula war, ne, wussten wir ja, und wie Bram Stoker sich die Frisur überlegt hat, aber es macht halt durchaus Sinn, dass der einfach so eine Frisur hat, dass der auch Haare hatte, dass der einfach so gebaut ist und vor allem auch seine untote Zombie-Erscheinung, wo ich auch am Anfang irritiert war, weil wir kennen ja den glatten, den Gentleman, oder wir kennen ja eben dieses vampireske, dieses Fledermausartige Orlok-Ding, was wir auch in Demeter gesehen hatten, diesen Max Schreck. Und der ist halt einfach ein verfallener alter Graf. Und ich fand das irgendwie creepy. Ich habe Bill Skarsgård nicht erkannt, aber seine Stimme, auch im Deutschen hat man ja seine rumänischen Sachen im gehört. Und der hat ja eine gelernte Oktave tiefer zu sprechen, und mir hat es wirklich, also über den ganzen Körper geschaudert. So geil fand ich das einfach, wie der Typ geredet hat. Und mit dem Antlitz dazu. Ich muss sagen, Eier in der Hose, Eggs in der Hose. Ich finde es cool, dass er sich das getraut hat. Weil ich glaube, damit werden nicht viele mitgehen. Und wir brauchen auch mal endlich einen Vampir, der noch nicht bei What We Do in the Shadows durch den Kakao gezogen wurde. So.
Ich fand das auch sehr, sehr gut. Ich hatte sofort das Gefühl, ich wusste ja auch nicht, was mich erwartet optisch. Ich kannte ja nur natürlich Max Schreck und dachte mir, na gut, siehst du mal. Und es hat mich instant nicht gestört, und ich fand es instant super. Also genau die Wirkung, die du gerade beschrieben hast, hat es bei mir erzeugt. Und ich mochte auch generell die Einführung, gerade mit dem Sprechen. Du hattest immer das Gefühl, dass das Schloss mit ihm atmet. So, das fand ich geil inszeniert. Also das hat seine Wirkung nicht verfehlt.
Ja, also ich wusste auch, dass er einen Schnurri haben wird. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Und das Eggers hat sich da bedient. In Dracula hat, also der Original Dracula hat auch einen Schnurrbart. Also insofern macht das Sinn, wenn man dann sagt, dass der Dracula vielleicht eine Vergangenheit als Edelmann hatte in der Zeit, dann haben die Schnurrbärte. Das steht auch im Bram Stoker-Roman so drin. Insofern finde ich das jetzt auch. So, ihn als lebenden Flatterhaufen, als lebenden Zombie rumlaufen zu lassen, das ist auf jeden Fall ein cooler Move, den ich natürlich sehr schätze, weil ich habe ja auch in unserem Vampir-Special gesagt, Vampire müssen hässlich sein, die sind nicht schön, die sind nicht glatt, die sind nicht glanz, die können dir den Anschein vermitteln.
Dass die glitzern auch nicht.
Nee, die glitzern nicht und nichts. Und die können halt dir vorgaukeln, dass du etwas anderes wahrnimmst und dass du was das siehst, was du sehen willst. Aber in Wirklichkeit sind das eben ganz hässliche, geschundene Kreaturen der Nacht. Insofern, das hat Sinn gemacht.
In dem Fall ist auch der Beititel, muss man kurz sagen, der Untote, gar nicht so doof im Deutschen, weil darauf bezieht man sich. Es ist nicht Nosferatu alias Dracula, sondern es ist Nosferatu, der Untote, genau. Das, was aus der Folklore kommt, das Wort, ne?
Genau, und er hat sich da ja, also das ist ja nicht das Einzige, er hat sich ja auch in alter Folklore beziehungsweise in noch älteren Büchern bedient. Sein Orlok beißt in die Brust und nicht in den Hals, wo viele auch dann geschrieben haben, habe ich jetzt gelesen, das ist ja Quatsch. Nee, ist es nicht. Also in der ersten bekannteren Literatur, Camilla, die Vampirin, beißt auch in die Brust. Und es gibt halt eben... Das Ganze basiert ja irgendwie auf rumänischen alten Geschichten. Also Brust, Hals. Brust ist ein bisschen erschreckender vielleicht als Hals. Hals ist sexy, ist doch ganz klar. Deswegen haben wir ja die glatt rasierten, gut aussehenden Herren gehabt als Vampirdarsteller, die dich dann unter den Mantel genommen haben. Und dann kommst du einfach besser ran an den Hals, weil sonst müsstest du ja die ganze Zeit Titties zeigen. Das geht ja nicht.
Wenn du da freue ich mich, dass du das auch mochtest, weil ich fand das auch toll, dass der ins Herz gebissen hat. Weil auch diese, wie Hutter das ja im Roman beschreibt, beziehungsweise Harker, mit seinen Schmerz, der aus der Brust, aus dem Busen quält und so ein Scheiß. Also ich finde das einfach cool, dass der Eggers einfach gesagt hat, nee, wir machen das jetzt so, weil so war es immer. So war es damals.
Ja. Also er macht die Änderung, die er macht, finde ich fast alle gut. Womit ich, also da war ich einfach ein bisschen underwhelmed, ist quasi die Kreierung von Albin Eberhard von Franz, weil ich das nicht verstehe. Ich weiß nicht genau, warum. Also der ist ja nur da, um uns neben dem Erklärbär von Doktor zu sagen, ach ja, neben der ganz normalen psychischen Krankheit, die diese Frau hat, gibt es hier auch noch den Teil, dass es okkult ist. Das ist ja der einzige Grund, warum es diese Defoe-Rolle gibt.
Ich habe das nicht verstanden, genau, im Original ist der ja nicht, da gibt's nur den Sievers, nee. Ne?
Da gibt's nur den Sievers und der erklärt und das ist natürlich langweilig irgendwann und dann kreiert man die, das ist auch fein, das kann man ja machen.
Das ist ja quasi ein Van Helsing, den er sich geschaffen hat, den es gar nicht im, genau. gibt, ne? Genau.
Okay. Genau, aber ja, also weiß ich nicht so genau. Ich fand jetzt auch nicht so, dass der so spitzenmäßig irgendwie gespielt hat. Also zu dem, was ich, was mich wirklich geärgert hat, war eine Szene, die mit Nock zu tun hat. Die erste Szene, wo Nock dann quasi Schneidersitz nackig seine Geister beschwört, hat mich so sehr an The Northman erinnert, wo Willem Dafoe nackig in der Höhle sitzt. Und da dachte ich, ah, das ist ja blöd, wenn du dich selber irgendwie plagiatierst, weil das sah wirklich fast 1:1 aus. Das fand ich ein bisschen lahm. Ansonsten fand ich die...
Witzig, jetzt benennst du es. Ich hab dabei gedacht bei der Szene... Das kennst du doch.
Ja,
das kennst du doch auch von Eggers. Und ich kam nicht drauf, aber jetzt, ja.
Er steht einfach auf geile Männerärsche wahrscheinlich, ne?
Ja, das kann sein. Oder haarige Beine, ich weiß es nicht. Ich finde den Schauspieler, der hier Nock gespielt hat, was ja im Grunde die Reinkarnation von Renfield dann ist.
Ja.
Renfield kommt ja sowieso immer zu kurz. Insofern, das fand ich schon ganz charmant.
Simon McBurney hieß der übrigens.
Die haben dem Charakter hier so ein bisschen eine Wucht gegeben und eine Gemeinheit und einen Grusel inklusive Kopfabbeißen der Taube. Also hier eine kleine Verneigung an Ozzy Osbourne. Das fand ich auch alles gut. Ich mag Nicholas Holt in der Rolle sehr gerne. Ich bin immer noch zwiegespalten, was die Frau mit der höchsten Stirn der Welt angeht, nämlich Lily Rose Depp. Ich habe mich wirklich gefragt, wenn sie ihre Grimassen gezogen hat, ist es CGI, weil es zum Teil so unwirklich aussieht, dass ich nicht wusste, ob er da vielleicht nachgeholfen hat oder so.
Also man muss aber jetzt mal grundsätzlich sagen, die gibt schon Vollgas. Also sie will die wilde Eile gerade vergessen machen.
Ja, hoffentlich. Ja.
Und
ja,
ich muss schon sagen, rein von Physical Acting war ich sehr überrascht, hat die echt einen rausgehauen. Wie geht es denn dir da, Berg? Das würde ich gerne mal kurz wissen.
Ja, eine gute Szene. Hatte vor allen Dingen hinten raus wahnsinnig gute Szene.
Weil Anya Taylor-Joy sollte sie ja eigentlich spielen, die Rolle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das, weiß ich nicht, nicht so gesehen. Ich finde, die war schon ein guter Kompromiss. Ich finde es gut, dass man ihr das zugetraut hat.
Ja, Eggers ist ja von ihr sehr angetan. Aber er muss das ja auch sagen, sie ist ja in seinem Film jetzt.
Ja, eben. Also sie wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, glaube ich. Ich habe es mir auch nicht so richtig vorstellen können. Sie macht das schon, sie macht das gut. Und es macht auch total Sinn, dass sie die Geschichte halt eben versexen. Dass es jetzt, weißt du, in dem anderen hat er ein Foto gesehen und war verliebt. In dem nächsten Kind hört er nur den Namen und ist verliebt. Hier hast du mal einen richtigen Grund. Dass sie in einer...
Ja, aber ich finde es absolut konsequent, weil, sind wir mal ehrlich, die Geschichte strotzt immer schon vor unterschwelliger Sexualität.
Ja, klar. Ja,
anders, hier geht's ja eigentlich sogar, und da hat er sich ja wirklich, ich glaube, das einzige Mal Freiheiten genommen. Es geht mit einer Rape-Szene los. Mit dem, mit ihrer Vergangenheit. Und die hatte Wucht. Also der Film macht erstmal direkt keine Gefangenen, weil wir...
Ja, da weiß ich übrigens auch nicht, ob das eine Rape-Szene war, weil sie wird ja als Nekrophil beschrieben.
Nee, als Nekromant, als Totenbeschwörer. So, also ja, klar, nicht
Ja, schwierig. Also, fand ich auch gut. Es ist macht total Sinn. Also das ist immer schon, auch in den anderen Filmen, auch in dem von Coppola, in seiner Dracula-Verfilmung, ist das alles Sex. Das ist, wenn Gary Oldman an dem Hals knabbert oder sich seine Brust aufritzt oder sowas. Der einzige Grund, warum wir da nicht mehr Nacktheit sehen, ist halt einfach, weil die Schauspielerin das nicht macht. Aber ansonsten, bei jeder anderen Verfilmung hättest du da wahrscheinlich mehr nackte Haut gesehen.
Klaus Kinski hat am Ende auch die ganze Zeit ihre Brüste bekrabbelt damals. Ich weiß nicht mehr den Namen der Schauspielerin.
Isabella
Gianni.
Auch wenn das natürlich nie eine weibliche Co-Darstellerin von ihm wollte, aber es ist leider geschehen. Egal. Auf jeden Fall stattfinden und ist auch.
Und dadurch ergibt sich natürlich auch dieses Triangel-Ding.
Ja.
Er will sie knattern, der böse Mann, der aus dem kalten Norden kommt, und dann kommt ihr Mann zurück, der will sie auch knattern. Und in einer Szene verschmelzen die alle, wo sie dann sagt, jetzt lang mal ordentlich zu, damit ich ihn vergesse. Also das ist ja schon Das ist schon eine harte Nummer, ja.
Jetzt, da wenn wir gerade bei dem Thema auch sind, dann kann ich, das ist eins meiner zwei größeren Probleme, die ich mit dem Film habe. Das ist nämlich ein bisschen, du wirst halt sehr reingeschmissen. Und wenn du jetzt nicht der übelste Fan von Vampirfilmen bist, was ich ja nicht bin, fällt mir das manchmal schwer, das alles so einzuordnen. Ich krieg das halt alles immer so hingeschmissen. Und gerade auch die erste Szene, die ja jetzt keinen Bezug zu irgendeinem anderen hat, sondern mir die erste Szene natürlich erklären will, dass sie, weil sie so einen Fokus in diesen Film jetzt kriegt, muss mir auch erklärt werden, warum sie so besonders ist und dass sie dann halt eben dadurch eine viel stärkere Verbindung mental als Medium hat zu solchen großen bösen Mächten. Und dass wir deswegen auch viel mehr Kontrolle von ihnen, von der Ferne über sie haben, damit wir was sehen, was mit ihr passiert.
Und ihm ja auch ein Ziel schon, geben, weil diese ganze richtig, Nummer genau. Mit dem, ich kaufe da mal ein Haus dir gegenüber, das ist er eigentlich ziemlich hohl, wenn man nicht weiß, dass er das, also jetzt, wo wir wissen, er weiß das schon vorher und deswegen wird der Plan eingefädelt, macht das auch irgendwie den Need der Figur viel sinnvoller.
Ja. Das stimmt. Aber wie gesagt, das muss ich mir halt alles so ein bisschen zusammensuchen. Ich finde, der Film schmeißt sich da schon sehr kalt rein. Hm. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich merke, wenn ich den Film gucke, merke ich, der orientiert sich ganz viel an vielen, was schon da ist, rekreiert auch vieles, was wir aus anderen Vampirfilmen kennen, natürlich insbesondere aus den Vorgängern. Und da ich dafür nicht so den riesen Faible habe, habe ich das Gefühl manchmal, der Film setzt für mich als Zuschauer schon relativ viel voraus. Das war so ein bisschen eins meiner Probleme.
Verstehe ich total, weil was mir aufgefallen ist, und das ist in diesem Film wirklich, wirklich eins der ganz großen Probleme, ist, die Dialoge sind zum großen Teil Mist. Also da sagt keiner was Nützliches oder Gutes oder Spannendes oder sowas, sondern das sind alles Erklärbrücken. Ich erkläre dir kurz mal hier das. Und wenn du dann an der einen Stelle nicht richtig zuhörst, was sie redet, weil sie vorher noch rumgeschrien hat oder sowas, dann geht es auch so ein bisschen unter, dass sie halt eben schon immer diese Verbindung zum Übernatürlichen hatte. Diese ganzen Erklärsachen oder sowas, die gehen dann in den schönen Bildern auch unter. Du sitzt dann da und lässt dich flashen von diesen, die Hand über der Stadt und solche ganzen Sachen. Und dann geht halt der Erklärdialog so ein bisschen, verlässt dann irgendwie so den Track.
Das hat und dazu kommt ja auch noch die Sprache an sich, die natürlich sehr zeitlich akkurat ist. Und dann Expositionstalk die ganze Zeit. Wie gesagt, wenn wir es erst gesagt haben, das ist ein Theaterstück teilweise. Und so sind die Dialoge auch immer drauf, so ein bisschen. So als würdest du das spielen, damit man das in der 50. Reihe noch sieht. Irgendwie.
Naja, und gerade am Anfang ist es halt tatsächlich so, wenn du so einen Film guckst, brauchst du ein paar Minuten, um dich in der Welt zurechtzufinden. Und du hast hier wenig Minuten, um dich zurechtzufinden, weil genau wie Berg sagt, du wirst direkt reingeworfen. Hier hörst du gleich die dunkle Stimme aus dem Off, die dir gleich was erzählt. Und wenn du da noch keine Connection hast zu den Charakteren, über die da geredet wird, dann ist das halt eben, das macht das auch schwierig.
Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Konflikt, den Eggers wahrscheinlich hatte. Ich nenne es jetzt einfach mal Konflikt. Ich möchte so nah wie möglich an diesem Werk sein und allem Tribut zollen, was Bram Stoker gemacht hat, was Murnau gemacht haben. Ich möchte aber auch viel Eigenes machen. Und der Film pendelt so, also sehr viel, ich habe viel von vier Filmen jetzt geguckt wegen Mo. Und er hat trotzdem sehr viel frische Sachen reingebracht, die ich noch nie vorher gesehen habe. Intro zum Beispiel, das mit dem Vorhang. Leute, was ist denn das für ein geiler Shot gewesen? Mhm. Allein diese ganze Intro-Szene habe ich gedacht, was ist das für ein Film? Würde ich niemals denken, wenn ich jetzt hier nicht wüsste, für was ich die Kinokarte geholt habe. So, ne? Und das ist so ein bisschen das wahrscheinlich, was Berg auch gerade meint. Ne?
Was mir, was einer meiner Probleme noch war am Ende, war es tatsächlich, ich fand Orlocks Look und die Stimme, die Sprache fand ich alles gut. Aber für einen Vampirfilm ist der einfach zu selten. Und deswegen hat der mich, ich habe da nicht so viel Liebe für den empfunden und ich hatte auch keine Angst vor dem oder sowas. Das war für mich so ein bisschen antiklimatisch. Ich habe die ganze Zeit gewartet, jetzt muss er doch mal wieder kommen, und dann kommen so ein, zwei Jumpscares, wo ich dann auch denke, oh, das braucht's jetzt nicht, wenn du uns den Charakter einfach öfter zeigst und seine Gemeinheiten öfter zeigst und die kannst du auch langsam zeigen. Da musst du jetzt nicht plötzlich zu It greifen oder sowas. Und stattdessen sehe ich halt diesen Taylor Johnson und die dumme Corin rumlaufen und Dinge erzählen, die mir absolut Wurst sind. Das tat mir echt ein bisschen weh. Also die beiden, die Auftritte von denen kannst du wirklich runter. Gut fand ich ihn, als er quasi der leidende Ehemann am Grab seiner Frau war. Das war eine tolle Szene, das ist eine starke Szene auch so, da wo sie dann in die Gruft quasi gehen und sowas. Aber davor gab es zu viel Luft, wo ich nicht wusste, warum erfahre ich jetzt das von denen? Warum sollen die mir ans Herz wachsen? Ich will lieber Angst haben vor Orlok.
Frage an Berg. Fandest du, weil ich würde jetzt nämlich genau das, für mich ist das genau die Stärke des Films, der Einsatz von Orlok in seiner Reduziertheit, in seinem Schatten, in dem Look, dass ich nie so richtig weiß, wie sieht der eigentlich aus. Ich fand das halt genau geil, weil ich habe sehr selten Angst vor den Dracula-Inkarnationen. Ich finde Gary Oldman sehr stylisch zum Beispiel, aber vor dem hatte ich keine Angst, weil auch vom Orlok, weil ich immer denke, jeder normale Mensch kommt aus dieser Situation doch einfach wieder raus. Rein so, ne, vom Gefühl her. Und ich habe aber Angst vor diesem Orlok. Also wenn ich in der Situation wäre, würde ich auch wie Nicholas Hoult dastehen und nicht wegrennen vor Angst oder Schiss haben. Wie ging's dir? Fandst du die beängstigend, diese Inkarnation?
Ja, fand ich. Fand sie wirklich auch in allen Aspekten gut gemacht. Das Einzige, was mir ein kleines bisschen gefehlt hat, ja, ein bisschen mehr von ihm zu wissen, hätte ich ganz gut gefunden, weil er ist so ein bisschen wie, es hat so ein ganz kleines bisschen den Voldemort-Effekt. Wir reden 8 Harry Potter-Teile über Lord Voldemort und dann sehen wir den halt nicht besonders viel dafür. Und das, so ein bisschen das hat's hier auch. Also ich kann erahnen, was er kann und was er für einen Schrecken verbreiten kann und was in seiner Macht steht, aber so richtig hätte ich noch so ein, zwei Demonstrationen ganz gut gebrauchen können.
Das sehen wir dann in Nosferatu in Venedig.
ja, genau. Von dem würde ich euch wirklich dringend abraten.
Da hat ja Klaus Kinski nicht mehr Bock gehabt, sich zu schminken.
Nee.
Okay.
Ja, aber ihr merkt schon, ihr habt drei Meinungen. Im Grunde, wir wissen viel zu schätzen, aber der ist nicht ohne Makel. Und das darf auch sein. Also auch jemand wie Robert Eggers darf einen Film machen, der einfach mal nur gut ist.
Ja, trotzdem, muss man jetzt auch mal nochmal sagen.
Stilistisch. Ein paar seiner Szenen, das mit dem Schatten oder sowas, werde ich immer sagen, das seht ihr auch im Trailer schon, das ist einfach ein arschgeiler Shot, der natürlich viel, das ist natürlich geklaut vom Original, aber der ist endlich so umgesetzt, wie man es sich an der Wand hängen will. So,
ich finde was ich letztens meinte hier, wie Denis Villeneuve Dune liebt und du siehst das auf der Leinwand, selbst wenn du nicht Fan bist, ich finde, man sieht, wie sehr Robert Eggers dieses Original einfach liebt und das finde ich einfach, das hat mich als jetzt auch Fan vom Original sehr angefixt. Und ich finde das einfach toll, dass ich durch den Film jetzt wieder, weil er ist ja auch für einen Horrorfilm sehr, sehr erfolgreich, wieder viele mit diesem Originalstoff beschäftigen und dass das durch diesen Film wiederum unsterblich bleibt. Weil Robert Eggers wird noch ein großer Name werden und irgendwann gucken wir uns das an. Oh, der Typ hat einen Nosferatu gemacht. Geil.
Ja. Und jetzt nochmal ganz kurz, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, zu meinem zweiten größeren Problem, genau. Der Look. Ich kenne Robert Eggers eben für diese unglaubliche Detailverliebtheit. Und wenn ich halt höre, dass der für diesen Film für die Kleidung von Nicholas Hoult und von Aaron Taylor Johnson unterschiedliche Stoffe verwendet hat, um das akkurater rüberzubringen, diesen Klassenunterschied, dann denke ich mir, ja, und genau das machst du in deinem Film und du verwendest halt in sowas wie Northman halt richtige, echte, scheiß schwere Holzschilder, damit das authentischer ist. Und dann baust du aber Sets, die du digital so nachbearbeitest, dass sie aussehen wie in so einem Fantasy-Dream.
Beispiel?
Also zum Beispiel, wie er im Wald steht vom Schloss. Das sieht so surreal aus. Also das ist halt wirklich ein Theater, eine Theaterkulisse.
Ich weiß, ja, auch dieser Shot, wo er durch den Wald geht und die Kutsche kommt dann und dann geht die Tür auf. Weißt du, warum ich die halt...
Genau das meine ich.
Ich liebte die halt, weil das ist halt auch so from the book. Diese Erfahrung, das Ding ist halt, ich war mir nicht ganz sicher, ob das auch ein bisschen halluzinativ ist. Egal, ihr wisst, dass er ein bisschen halluziniert. Und dass das schon auch Zauber ist, den Eggers damit darstellen will, wenn diese Bilder so kreiert werden, weißt du? Weil ja, es war wirklich, ich habe mich wirklich ans Buch erinnert, auch, weiß ich nicht.
Aber es läuft ein bisschen dem entgegen, weil er hat ja zum Beispiel gesagt, er versucht seine Filme so authentisch wie nur irgendwie möglich zu machen, so realistisch wie nur irgendwie möglich, damit das Übersinnliche, in dem Fall der Graf Orlok, halt für den Zuschauer etwas besser begreifbar ist, weil alles andere so echt ist.
Ja, aber das meine ich
ja. Dann habe ich aber Shots, die so surreal sind, Also auch wie die in die Stadt kommen mit dem Boot, wie die durch den Kanal fahren, dann so alles im Horizont so beleuchtet ist und so. Das sieht halt alles so super künstlich aus.
Okay.
Und das hätte ich mir gerne realistischer gewünscht.
Also da denke ich aber auch, dass das auch wieder so in Richtung Hommage und Verneigung geht. Es gibt ja diesen einen Shot auch bei der, wenn die Kutsche eben, wenn wir das Schloss im Hintergrund sehen, ganz weit, und die Kutsche ist quasi schon auf dem Weg. Das ist natürlich auch wieder eine Hommage an die Originalszene aus dem ersten und sowas. Und das, was du meinst, diese Waldszene, wo er im Schatten steht und dann da hinten kommt die Kutsche und sowas. Ich weiß schon, was er damit transportieren will. Ich verstehe aber auch, was du sagst. Die sah tatsächlich im Vergleich zu vielem anderen wie aus einer Volume an einigen Stellen.
Und genau. Ja. Das meinte ich halt. Und da habe ich mich halt schon gefragt, ich dachte mir, Robert Eggers wird doch nichts vor Greenscreen gedreht haben, aber sieht eben so aus. Das hat mich halt gestört. So, das kenne ich von ihm anders. Und gerade so dieser, mir ist das total im Gedächtnis geblieben, diese Szene, wie er kurz bevor die Kutsche kommt, steht er auf einer Lichtung. Und das sieht einfach aus wie eine Kreuzung, ein Kreuz, einfach eine Straße in die eine Richtung, eine Straße in die andere Richtung und dann akkurat Baum rein. Es sah so künstlich aus. Ich dachte mir, so ein richtiger Wald mit so einer richtigen Lichtung hätte schon irgendwie geiler ausgesehen.
Hier sind also wirklich die auf hohem Niveau, ne? Nörgler am Start, aber
ja,
das denke ich auch.
Finger weg von CGI, Robert Eggers. Lass das mal lieber sein, das machen schon genug da draußen. So, hast du das gehört.
Ja.
Und aber das, wie gesagt, das hohe Niveau. Ich bin kein Vampirfilm-Fan, ich habe diesen 8 von 10 gegeben, was wollen wir mehr?
Dann ja, muss der gut
ich
sein.
Ich denke auch. Und ich glaube, das ist auch ein Film, der bei mir nochmal wachsen wird, wenn ich den in meinem Sofaplex nochmal in Ruhe gucken kann, im Original.
Es soll ja angeblich einen Extended Cut bekommen.
Genau, das ist nicht nur angeblich, sondern das steht ja schon fest, dass wenigstens auf der Blu-ray und der 4K-Variante eine Extended Cut rauskommt. Der DVD wohl nicht. Da bin ich dann auch schon sehr gespannt. Ist auch schon vorbestellt. Das habe ich auch schon gemacht. Insofern.
Siehste, Mo.
Was willst du mehr?
Ja, geil.
Komm ich dich besuchen, guck mal das zusammen. Ist doch gut.
Na.
Aber so kann es losgehen. Geil. Batman und Nosferatu kommen beide am 2.1. Nächste Woche kommt We Live in Time.
Ja.
Mal gucken, was das Jahr so bringt. Toll.
Das langt jetzt, Freunde. Lass uns mal Feierabend machen.
Können wir machen. Steven ist ja, der ist ja schon geflohen. Ne? Den haben wir nicht gespoilert mit einem 200 Jahre alten Film. Gut, als wenn er den gucken würde, Leute. Siehste? Als wenn er Nosferatu gucken würde. Also komm.
Aber siehst du, ich habe ja gesagt, ich traue mich auch immer wieder an die Sachen ran. Ich brauche aber immer so einen kleinen Anlass. Und jetzt habe ich halt den gesehen und da dachte ich mir, guck sie dir doch mal den Originalen von 1922 an, hab das gemacht. Hätte ich sonst gut nie gemacht.
Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, Berg, dann gucken wir zusammen Shadow of a Vampire.
Ja, den habe ich auch noch auf dem Schirm. Habe ich bloß noch nicht geschafft.
Genau. Und dann halt zur Mitte des Jahres hin den Original Frankenstein gucken und Frankensteins Braut, weil das brauchen wir ja auch als Masse.
Tja. Es gibt viel zu tun.
Es gibt viel zu tun.
Lass uns damit liegen. Anfangen.
Freunde,
tschüss, ciao.
Und goodbye. Mo, was willst du sagen?
Bleibt spoilerfrei. Ich wollte sagen, ich gehe jetzt runter und mache mir Pommes.
Können wir auch so.
Pommes sind Liebe.
Pommes sind auch gut. So.
Tschüssi.
Macht's gut. Habt nicht so viel Sex mit Vampiren, die nicht da sind.
Oh, dieser Shot. Oh. Oh. War das der Hammer.